Meine Damen und Herren, es sinkt nun für Sie das Niveau. Max, wir müssen reden.
Jo.
Aber wir haben auch heute einen Gast. Wer ist denn dieser Gast?
Wen denn da?
Angbor, bist du da? Oh,
ja, ich bin da. Einen wunderschönen guten Abend.
Guten Abend. Was macht denn dieser Angbor hier? Hat sich reingeschlichen in unseren Podcast?
Ich lief da gerade so herum und hatte mich verlaufen und bin reingestolpert.
Genau, und wir haben ihn liebevoll aufgenommen, aufgepäppelt und haben jetzt einen dritten Mann im Boot. Noch mehr Männer, yeah!
Und haben aus seinem natürlichen Habitat rausgezwungen, weil eigentlich ist ja abends nicht so deine Zeit.
Stimmt da.
Ja, der Mondcaster.
Stimmt so jetzt eigentlich nicht. Ich mache mindestens 50% meiner Casts doch abends. Also von daher,
Ja, dann stell dich doch nochmal vor. Ich kenne dich eigentlich quasi nur.
Ja, aber ich glaube, wir sollten uns auch nochmal vorstellen, weil wir sind jetzt bei der ersten Folge. Also ich bin der Moderator heute, das haben wir ja bestimmt. Und also ich sag mal, hallo Erik, der Big Macintosh ist wieder von der Partie.
Ja, hallo liebe Hörer.
Und der dritte Mann, der jetzt nicht nur als Gast, sondern auch als dritter gleichwertiger Podcaster dieses Podcastes gilt, ist der liebe Angbor. Ja, möchtest du denn
guten Abend nochmal
Lebensnamen angesprochen werden oder weiterhin mit Angbor, weil
schon eigentlich. Also ich habe prinzipiell nichts damit, also kein Problem damit, halt mit Stefan angesprochen zu werden.
Aber du möchtest weiterhin Angbor in diesem Podcast heißen?
Das ist mir ehrlich gesagt Latte. Problem, mach wie du denkst, nenn mich Angbor, nenn mich Stefan.
Nein, ich nenne dich jetzt Angbor. Es ist nur so, dass der Erik genannt werden möchte und ich.
Mir ist es eigentlich prinzipiell auch egal.
Ach so, ja, okay, wobei, dann ist es egal. Dann haben wir das auch geklärt.
Wobei Erik ja dann kürzer ist als Big Macintosh. Von daher so effizienzmäßig, ne?
Ja. Ja, und ich bin der Christopher oder Vanilla Chief oder wie auch immer. Horstmaster der Dritte.
Wie auch immer, finde ich schön.
Ja, wir haben uns heute etwas besser sortiert und es gibt heute Kategorien oder Abschnitte. Und ich kann in diesem tollen Reaper auch Kapitelmarken gleich setzen. Da kommt die erste Kapitelmarke. Aufpassen, ich moderiere sie jetzt an. Haha, hat funktioniert. Ist immer wieder toll.
Remote?
Hm?
Machst du die mit Remote, Fu?
Nein, die mache ich noch mit einer M-Taste. Das ist etwas komisch mit Reaper, weil ich denke immer, Muten ist M, aber es ist Kapitelmarke. Ja, unsere erste Kategorie ist Nachreichung zur letzten Folge der Pilotfolge sozusagen. Da habe ich einmal eine Nachreichung. Ich hatte ja einen kleinen Rant über Synchronisation und Originalvertonungen und solche Sachen gehalten, wer sich erinnern mag. Und ich möchte das etwas ausweiten, denn ich habe ein Interview beim Nerd Talk gehört mit Daniel Axt. Das ist die deutsche Synchronstimme von Hiccup bzw. Hicks in Drachenzähm leicht gemacht 1 und 2. Und das ist ein sehr, sehr sympathischer Mensch, also was man jetzt vom Podcast von ihm hört. Und der Philipp von Nerd Talk und der Daniel reden über seine Arbeit und Synchronisation im Allgemeinen und das ist sehr interessant und auch sehr nett anzuhören. Sie sagen, also zum Beispiel dieser Daniel, der ja eigentlich von der Synchronisation lebt, sagt zum Beispiel, dass er fast Filme nur noch in OV hört, weil er lange in New York gelebt hat und Synchronisation selber nicht ertragen kann, was ich sehr lustig finde. Und ja, das ist, kann man sich durchaus mal anhören, wenn man mal mit einem deutschen Synchronsprecher mal ein Interview hören möchte.
Wobei man da vielleicht auch sagen muss, ich sag mal, bei Hollywood-Filmen ist es vielleicht so, da wird schon ordentlich Geld in die Hand genommen und halt die Synchro dann gemacht, zumindest in Deutschland. Also da muss man ja wirklich sagen, dass deutsche Synchronisation schon mal dadurch, dass man ja einfach mal mehrere Märkte bedienen kann mit denen, also zum Beispiel auch Österreich und Co., dass Deutschland da schon eigentlich noch teilweise recht hochwertige Synchronisation hat. Auch wenn ich sie teilweise wirklich selber schlimm finde, weil teilweise eben bei der Übersetzungsarbeit einfach Mist passiert, beziehungsweise Sachen einfach auf der Strecke bleiben. Gut, wenn man sich da irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie so Südeuropa anhört, da kann es sein, dass dann eben noch die originale Tonspur drunter ist und zwei, drei Sprecher halt den kompletten Film synchronisieren. Ich glaube, das wäre noch um Welten schlimmer.
Mhm. Ja, mein Kritikpunkt war ja auch mehr so, dass die deutschen Synchronsprecher nicht genug wertgeschätzt werden.
Ach so, ja, ich muss ja zu meiner leichten Schande, dass ich mir dann die Nullnummer nicht ganz komplett angehört habe, weil
aha, ertappt.
Ja, ich hatte ein bisschen zu viel Arbeit die letzte Woche. Ja, das war alles, alles ziemlich stressig gewesen, ja, okay. Und da bin ich nicht weiter zum Hören
das gekommen. Das habe ich mir jetzt schon aufgeschrieben. Das gibt dann Abzüge in der B-Note.
Ja, sowieso, ist klar.
Das war mein Nachtrag zur letzten Folge und ich glaube, der Big Macintosh hat auch noch einen Nachtrag.
Ich habe das Interview mittlerweile auch gehört und was ich da ganz lustig fand, ist, dass ich quasi die ganze Zeit Hicks vor mir, vor meinem inneren Auge hatte, weil ich quasi seine Stimme nur davon bisher kannte.
Das ging mir komischerweise gar nicht so.
Nein?
Nein.
Zudem kann ich auch mal was sagen, ich habe vor, ja, ist auch schon wieder ein Stück her, vielleicht ein halbes, dreiviertel Jahr auch, gab es ein Interview zu, worum ging's da? Saber Rider and the Star Shavers. Ich weiß nicht, kennt ihr die Serie noch?
Nö.
Nein. Ist egal. Jedenfalls ging es eben darum, Synchronsprecher halt in ihrem natürlichen Umfeld und die haben dann halt, glaube ich, irgendwie ein Hörspiel oder irgendwas vertont. Und jedenfalls ist da eben ein Sprecher dabei gewesen, der halt wirklich echt aus diesen 80er, 90er Jahre Cartoons echt sau viele Stimmen gesprochen hat. Und es war halt krass, der hat sich halt mit einem Journalisten dort unterhalten und es war halt wirklich so, als wenn so meine Kindheit mit diesem Journalisten spricht. Und das Lustige war, dem Journalisten ging es genauso. Ja, es ist halt, du verbindest halt mit bestimmten Stimmen und Synchronstimmen schon auch wirklich bestimmte Charaktere, was krass ist. Und irgendwie cool.
Ja, ganz schlimm ist das ja zum Beispiel auch bei diesem Bruce Willis, der auch in manchen Radiowerbungen zum Einsatz kommt.
Mhm. Und das mit Absicht, weil er ist die Stimme von Bruce Willis.
Was meine absolute Hörstimme ist, ist die Synchronstimme von Tom Hanks, weil die die Love-Film- und Audible-Werbung oder die ich weiß nicht, hört ihr Hörbücher?
Ja. Jetzt nicht wirklich, ne?
Genau, und das ist die Synchronstimme von Tom Hanks.
Okay.
Und das gibt mir so auf den Zeiger. Aber seitdem ich nicht mehr so oder fast gar nicht mehr Synchronisationen von Filmen oder Serien schaue, ist das besser geworden, weil die Stimme dann nicht mehr so überlastet ist. Das habe ich auch alles letztes schon mal gesagt, das kann man sich danach hören, meine Meinung zu Synchronisation.
Ja.
Aber was ich eigentlich meinte, du hattest einen Nachtrag zu NSFW.
Zu dem Thema, was wir letztens hatten, NSFW, da hatten wir uns ja ziemlich drüber ausgelassen.
Ich hab's vorausgesagt.
Und danach haben sie eigentlich unsere Anweisungen befolgt und den Scheiß jetzt endlich mal eingestellt.
Endlich, endlich.
Es wurde auch Zeit.
Ja, wie ich schon in der Nullnummer gesagt habe, NSFW hat ein Hai übersprungen.
Ja, they jumped the shark.
Schon ein bisschen, ist trotzdem schade. Also ich habe eigentlich NSFW gerne gehört. Ja, zum Ende hin war es halt jetzt irgendwie nicht mehr das, weil irgendwie so das Neue und da mal wieder was und da mal wieder was und es gab halt einfach zu viele Trinkflaschen.
Ja, genau. War es nicht mehr die internationale Unterhaltungsskala, sondern die internationale Fahrrad und
Folding Bike und Trinkflaschen-Gala.
Genau.
Oder Folding-Trinkflaschen.
Obwohl der Easy zwei interessante Punkte zu dem Thema aufgeworfen hatte. Weil er hatte irgendwie gesehen, dass Tim das Format durch die Postkarten versucht hat, vielleicht irgendwie nochmal noch neu auf neue Beine zu stellen.
Obwohl ich das auch extrem langweilig fand mit der Zeit.
Ja, sie haben es irgendwie nicht geschafft, davon wirklich hin und her zu schweifen.
Ja, es hat sich halt einfach totgelaufen, wie gesagt.
Und das andere Ding ist halt, Tim hatte jetzt bisher immer zwei Kanäle, wo er seinen Technik-Fu rüberbringen konnte. Das eine war halt die Freakshow, wo er auf extrem hohem Level reden konnte und dann noch einmal hat er Solki auf niedrigerem Level erklärt, so dass ich es auch verstanden habe und das fällt halt jetzt weg.
Und jetzt erklärt das nur noch für die ganzen Pros.
Ja.
Mhm. Wobei von Tim gibt's ja dann, glaube ich, noch den Lautsprecher. Was ja gerade noch mal Richtung Podcasting interessant wäre.
Ja, aber der kommt nicht so oft wie Freakshow oder NSFW. Der kommt mal alle Jubeljahre, wenn Tim mal 20 Minuten freie Zeit hat. Und wann hat er die schon?
Und irgendwie mal was Neues entdeckt hat.
Ja, genau.
Ja.
Oder irgendwie was mit Podlove ist.
Ich glaube, der letzte war sogar zu Ultraschall. Also auch schon ein Weilchen her.
Ja. Vielleicht gibt's ja mehr bald mehr CRI oder sowas. Ja.
Was ich jetzt, aber das besprechen wir auch nachher. Ja, nee, das sage ich nachher. Nachdem dann NSFW gestorben ist, gab es dann einen kleinen Werteeffekt. dass dann nämlich auch viele andere Internetberühmtheiten gestorben sind. Beziehungsweise eine Internetberühmtheit.
Dr. Axel Stolle ist tot.
Ja. Jetzt weiß man nicht, ob man leider sagt oder zum Glück oder.
Das ist eins der Dinge, auf die ich erst über NSFW aufmerksam geworden bin.
Ich kannte den schon bevor er cool war. Ich habe jetzt eine Hipsterbrille, ich darf das. Weiß ich nicht. Ich bin wirklich fast der Meinung zu sagen, don't make stupid people famous, weil, ja, ich möchte solchen Leuten eigentlich keine Plattform geben, so, ja, kurios und lustig, wie sie sind, aber das hat für mich schon so ein bisschen diesen Freakshow-Charakter und ich habe das Buch auch von Huxillas gelesen, ich fand, das hatte gerade zum Ende einen sehr, sehr angenehmen Abstand zu der ganzen Geschichte. Aber so im Großen und Ganzen, den jetzt so, weil es ist ja wirklich so durchs Internet geschwappt, von wegen so, ja, und Axel Stoll ist tot und große Berühmtheit und dann. Und dann denkst du so, what the fuck? Habt ihr diesen Menschen eigentlich mal zugehört? Der Typ hat politisch gesehen eine total verkorkste Weltanschauung gehabt.
Aber ich sag mal so, er hat keine Ausländer zusammengeschlagen und auch keine Asylantenbewerberheime angezündet.
Und trotzdem vertritt er die politische oder hat die politische Richtung vertreten.
Das ist halt, ich sag mal, Axel Stoll hatte ja die Plattform schon davor. Das war das Neue Schwabenland-Forum.
Ja, schon. Und
dadurch, dass er jetzt eine Internetberühmtheit geworden ist, macht es den vielleicht auch etwas ungefährlicher, weil sehr viele Menschen ihn kannten und schon von vornherein wussten, dass es ein Trottel ist oder dass der sehr krude Ansichten hatten und nicht gleich unbefleckt ihn gelesen oder gesehen haben, ohne dieses Vorwissen.
Sehe ich anders. Also Leute, die zu solchen Neue Schwabenland treffen gehen, nehmen dann, ja, das ist halt die internationale Presseverschwörung, die den halt öffentlich bloßstellen und in diesem Internet und mit YouTube und überhaupt. Und ich glaube nicht, dass Leute, die zu Neue Schwabenland treffen gehen oder dass sie nicht so reflektiert sind zu sagen, ja, der Typ redet scheiße.
Ja, wahrscheinlich nicht.
Also ich würde dir teilweise zustimmen, aber ich würde nicht sagen, dass es eine Freakshow war, weil er ja die Öffentlichkeit erstens gesucht hat und zum Beispiel bei diesem Huxilla-Buch oder bei diesem Axel Stoll-Buch genau gewusst hatte, wer das ist, der ihn da interviewt. Also er war ja nicht benebelt sozusagen. Er war ja sich durchaus bewusst, was für eine Öffentlichkeit er hat, und er hat die ja auch gesucht. Von dem her kann man das jetzt nicht mit so RTL 2 Hartz IV TV vergleichen.
Obwohl ich. Also ich sag mal so, Leute, also die jetzt wirklich Rezipienten rein von den YouTube-Videos, also ich meine Huxillas mal außen vor, weil Huxillas und Bartoschek, sag ich mal, die machen da ordentliche Arbeit, finde ich. Aber so jetzt Leute, die, was weiß ich, jetzt den Stoll nur über irgendwelche Links auf Facebook kannten und dann halt so ein Best of Axel Stoll kannten, das war dann schon Freakshow, weil das war, glaube ich, auch nicht unbedingt, also es wäre zumindest von meinem Dafürhalten keine Öffentlichkeit, die ich jetzt so aktiv suchen würde. So Leute machen sich über mich lustig und machen dann noch Best of Videos von mir. Ja. Obwohl, also ich find's wirklich ein relativ schweres Thema.
Obwohl ich fand, als ich ihn die ersten Fotos von ihm gesehen habe, habe ich gleich gedacht, irgendwie sieht er doch komisch aus, irgendwie komisch kränklich. Vielleicht
hat er ja auch krank.
In einer Klatsche.
Ja. Nee, der hat ja auch eine Herzkrankheit. Daran ist er letztendlich gestorben. Naja, die endgültige Lösung dieses Problems sollen andere Podcasts verhandeln. Ja. Das können die Kulturpessimisten nicht leisten.
Habt ihr den Zusammenschnitt gehört?
Von was?
Die vor Anycast gespielt haben?
Ja.
Ich nicht.
Den fand ich ganz lauschig. Könnt ihr ja mal nachhören und dann gleich noch die Anycast-Folge hören. Die war gut.
Ja, war ich ja dabei, habe ich ja geschaut und das.
Ja.
Und finanziert.
Ja. Du warst sehr spendabel.
Ja. Ich hab's auch schon fast wieder rein. Die sind sehr flatterfreudig, die Anycast-Hörer. Ja, das waren unsere zwei Nachreichungen. Wenn jetzt da niemand noch was zu sagen hat, würde ich gern das nächste Thema anschneiden?
Ja. Ich glaube, ich habe so im Großen und Ganzen zu der ganzen Geschichte so meinen Standpunkt ganz gut rübergebracht.
Gut, dann gehen wir in das große Überthema Podcasts rein. Und als erstes steht hier auf meinem Zettel Podcast, Nische und Frauen.
Ja. Wer möchte? Soll ich?
Man ja natürlich wissen, dass Podcast in der Nische ist.
Und nur von Frauen gemacht werden.
Nee, eben nicht. Eben nicht von Frauen.
Also, sollen wir die Geschichte mal von Anfang an erzählen?
Würde wahrscheinlich Sinn machen.
Ja, da ich der Moderator bin, mache ich das jetzt einfach. Es kam ein Artikel im Spiegel über die deutsche Podcast-Szene. Was ja erstmal sehr schön ist, dass so ein immer noch sehr öffentlichkeitswirksames Medium wie Spiegel Online einen Artikel über unsere Community macht. Also ich sag mal so, dass ich schon Teil der Podcast-Community bin. Ich weiß nicht, wie es da euch geht. Und an diesem Artikel kamen dann einige Kritikpunkte auf. Zum einen wurde anscheinend nur Tim interviewt, weil es der einzige war, der zitiert wurde in diesem Artikel. Und natürlich hat Tim sehr spezielle Ansichten über die Podcast-Welt. Die müssen nicht falsch sein, aber es sind halt Tims Ansichten und nicht vertreten sozusagen nicht die deutsche Podcast-Szene. Und was jetzt der größere Kritikpunkt war, dass es hieß, ja, das Problem der Podcasts, warum sie nur in der Nische bleiben, ist zum einen, dass es zu wenig Frauen gibt, dass es eine Männerdomäne ist immer noch. Und dann hat sich die, oh Gott, wie hieß sie?
Nele Heise,
eine Medienforscherin, mal ein Google-Doc aufgesetzt, hat gesagt, ja, mir fallen tatsächlich spontan nur 8 Podcasts ein, die mit mindestens einer Frau oder ausschließlich nur von Frauen gemacht werden. Das kann doch nicht alles sein. Und hat dieses Google-Doc öffentlich gemacht und man konnte kommentieren, wenn es noch andere Podcasts gibt. Und mittlerweile ist dieses Google-Doc, glaube ich, schon bei über 100 Podcasts angekommen, die mit mindestens einer Frau als Mitpodcasterin gemacht werden. Und das ist ja schon sehr beeindruckend, dass es es gibt zu wenig Frauen in der deutschen Podcast-Szene, zu einem Google-Doc gekommen sind, wo man jetzt nachschauen kann, wenn man mal mehr Frauen in seinem Podcatcher haben möchte. Was sagt ihr dazu?
Ja, finde ich eine gute Initiative. Und dass es so viele sind, hätte ich auch nicht gedacht. Ich hatte das Frauenthema davor nicht wirklich auf der Kappe. Eigentlich ähnlich wie die Hörsuppe wieder. Es ist mir erst aufgefallen, als ich mit der Nase drauf gestoßen wurde.
Ja.
Doch hat bewiesen, dass es nicht so schlimm ist.
Ich sollte mein Mikro vielleicht auch einschalten, wenn ich mit euch reden möchte. Könnte helfen. Ich wollte gerade sagen, also ich fand es eigentlich relativ flauschig, die Nele Heiß hat das Thema eben aufgebracht, meinte so, ja, kennt ihr eigentlich Podcasts, wo Frauen mitmachen? Es sind jetzt wohl 124 Audio-Podcasts, noch diverse Video-Podcasts und andere Vorschläge scheint es wohl jetzt auch noch als Abteilung zu geben. Was ich sagen muss, gut, gibt es zu wenig Frauen im Podcast. Also einen Podcast, den ich mache, der ist halt nur mit Männern. Der andere besteht immer mal wieder mit wechselnder Besetzung, aber dann doch auch eben zum Beispiel auch aus der, die das eigentlich angeleiert hat, aus Frauen.
Jetzt nenn doch das Kind beim Namen. Es ist der Spielecast.
Natürlich, genau, der Spielecast und die Alex, die F-Heine Alex.
Die wir alle ganz doll lieb haben.
Die wir am liebsten knuddeln und was weiß ich nicht mit ihr machen. Egal.
Das hast du gesagt.
Mit Flauschebällchen bewerfen und so ein Zeug.
Ja, egal. Die Alex knuddeln, das möchte ich mal hier festhalten.
Genau, sollte
man. Aber nur, wenn sie das auch will.
Ja, natürlich, aber so prinzipiell sollte man machen, weil Alex ist super. Der eine oder andere könnte die dann vielleicht noch aus einem anderen Thema, was wir dann später haben, vielleicht noch kennen. Egal, jedenfalls finde ich, gibt's zu wenig Frauen-Podcasts. Ich finde ja eigentlich, ehrlich gesagt, es gibt prinzipiell zu wenige Podcasts. Das heißt, von mir aus kann es immer mehr werden. Wir arbeiten ja selber dran. Ja.
Aber dann geht das doch noch mehr am Rauschen unter.
Meinst du?
Also ich vertrete ja die Ansicht, warum Podcast nicht aus der Nische rauskommen, sage ich. Und da habe ich mir jetzt einfach mal die Meinung von Holgi geklaut, dass Podcasts gar nicht aus der Nische rauskommen müssen, sondern einfach die Nische vergrößern müssen. Also es gibt für jede Nische, sei sie noch so klein, ein Podcast. Zitiere ich immer wieder gern den Hai-Filme-Podcast oder den Podcast, in der die STVO, also die Straßenverkehrsordnung, behandelt. Das sind sehr spezielle Podcasts für sehr spezielle Leute oder Leute mit so viel Zeit wie ich. Und wir wollen doch gar nicht so massenmäßig, also der Podcast, der die gleiche Reichweite wie Spiegel Online hat, den will ich nicht mehr hören, weil der dann nicht mehr Street ist.
Der ist halt einfach, sag ich mal, dann dermaßen allgemein und gleichförmig eben, wie genau das ist, was ja die alten normalen Medien machen. Und ich finde gerade eben das, dass man sich eben seine Nische sucht und der Nische eben macht. Ich meine, gerade zum Beispiel Hoaxillas, die das ja nur doch ziemlich erfolgreich machen, finde ich, die haben sich halt eine Nische gesucht und die machen das wirklich gut.
Aber die gehen ja jetzt auch ins Bezahlfernsehen, die sind jetzt auch nicht mehr Street.
Ach, die darf man jetzt quasi nicht mehr cool finden.
Nein, die darf man nicht mehr cool finden.
Na, verdammt, und dabei mache ich die zwei so.
Ja, eins der besten Beispiele für die Nischen ist ja auch die Quasselstrippen, die nochmal eine Nische in der Nische bedienen.
Ne, die sind ja Metanische, das ist ja dann nochmal eine Dimension drunter.
Genau. Also ich habe ja immer das Motto nach dem There's an app for that, sage ich immer, there's a podcast for that. Mhm. Und wenn nicht, dann machst du einen.
Richtig. Ich finde das ja gerade eben so cool mit, von wegen Podcast ist so die Sozialisierung der Medien im Sinne von, es kann halt jeder machen. Ja. Und eben genau das ist das Coole dabei und genau das machen wir ja gerade selbst. Ja. Ich meine,
ich möchte ja auch noch mal ein Brett für die Laber-Podcast schlagen. Wir sind jetzt auch ein Laber-Podcast, deswegen bin ich da jetzt etwas befangen, aber ich sag auch nicht, dass es zu viele Laber-Podcasts gibt, denn ein Laber-Podcast zeichnet sich ja weniger durch die Themen aus, sondern durch die Podcaster. Und nicht jeder Hörer mag jeden Podcaster gleich gerne. Und deswegen ist es auch so wichtig und richtig, dass es viele Laber-Podcasts gibt, dass jeder seinen Laber-Podcast hat mit den Leuten, die er mag.
Die Einstiegshürde ist halt relativ niedrig.
Und das stimmt auch.
Selber was zu machen, meinst du jetzt?
Also
und ja, genau, und das Hören auch. Also man kann auch, wenn man mit Podcasts anfängt, dann hat man früher jetzt mehr oder weniger mit NSFW oder einem anderen Laber-Podcast angefangen und ging dann in die tieferen Tiefen immer weiter rein. Aber so fürs Podcasten machen und fürs Podcast hören ist der Laber-Podcast so die Einstiegsebene.
Da muss ich ja sagen, da kann ich mich getrost ausnehmen, weil ich habe direkt mit einem totalen Nischen-Podcast angefangen.
Der wäre?
Happy Shooting.
Beim Hören?
Ich bin eigentlich übers Fotografieren zu Podcasts gekommen. Okay. Ich fand dann ich war irgendwann mal in einem Fotoclub gewesen. Und da meinte dann so jemand zu mir, ey, sag mal, kennst du eigentlich Happy Shooting? So, nee, was ist denn das? Ja, ist so ein Podcast. Ich so, ja, Podcast hast du jetzt schon ab und zu mal gehört. Ist ja dieses Ding mit dem iTunes, ja, guckst du dir halt mal an. Und hab mir den dann angehört und hab mir dann so gedacht, so, ja, da muss es ja noch mehr geben. Und hab mich dann mal umgeschaut, was es eben dann noch für andere Podcasts so in dieser Welt gibt. Hab dann festgestellt, das sind dann doch mehr, als ich vermutet hatte. Ich glaube, mein nächster war dann wahrscheinlich wirklich Happy Shooting, Frind, und dann ging es halt wirklich rein in die Suchtspirale mit, weiß ich nicht, Raumzeit und CAE und Chaos Radio. Und ja.
Bei mir ist es ja noch ein bisschen andersrum gewesen. Ich bin erst vor ewigen Zeiten auf Fritz gestoßen und habe dann immer die Blue Moons ganz lustig gefunden. Und dann hat dieser Holgi halt irgendwann mal erzählt, ja, ich rede ja noch in dieses Internet und da gibt's ja noch Frind und NSFW. Und dann habe ich halt erst Ferngespräche gehört und bin dann darüber so auf Hoaxilla und auf die Hörsuppe, und nach der Hörsuppe ging es dann erst richtig los bei mir mit Podcast hören.
Das war bei mir genau andersrum. Ich habe erst Holgi gehört und nee, ich habe erst Markus Richter gehört. Nee, wie war's? Ich bin über den Game One Plauschangriff auf die Medienkuh gekommen und von der Medienkuh auf die Weisheit und von der Weisheit auf Radio Fritz.
Wo ich ja auch noch mal kurz einwerfen muss, tiefe, tiefe Trauer.
Was?
weil du gerade einen meiner liebsten Podcasts nochmal erwähnt hast, der jetzt leider auch nicht mehr ist.
Der Game One Plush-Angriff,
mit ja, in Frieden ruhen. Finde ich echt schade. Also vielleicht kommt's ja mal wieder, vielleicht kriegt Gregor ja doch irgendwann mal wieder Bock. Finde ich geil. Ich werde auch nicht aus meinem Feed-Catcher rausschmeißen. Ich lasse den jetzt einfach da drin.
Also ich hab NSFW schon rausgeschmissen.
Nö. Ich habe ja, wie gesagt, die letzte Folge, ich habe sie mir nicht angehört, ich werde sie mir nicht anhören, weil ich möchte in meinem Leben immer noch mindestens eine ungehörte NSFW-Folge haben.
Okay. Ja, dann, wir haben jetzt schon ein paar Podcasts vorgestellt, aber wir haben auch einen eigenen Unterpunkt mit Podcast-Vorstellungen, wo jede Folge einer einen Podcast vorstellt, den die anderen noch nicht kennen.
Okay.
Und da fängt der Big Macintosh an mit Hardcore History.
Ja, Hardcore History, darauf bin ich gestoßen durch den, wie heißt er denn noch gleich? Stefan Thesing. Stefan Thesing vom Utopia Podcast, der hat es mal irgendwann empfohlen und da habe ich da mal reingehört. Das ist Hardcore History von Dan Carlin. Also sehr viel mehr als den Namen weiß ich jetzt nicht von ihm und er setzt sich dann halt immer hin und nimmt sich meistens ein geschichtliches Thema pro Sendung und dekliniert das in 3-4 Stunden durch. Was zum Teil wirklich anstrengend ist, weil er echt dicht erzählt.
Ich vermute, das ist auf Englisch.
Ja,
okay.
Ist auf Englisch. Also in der ersten Sendung, die ich von ihm gehört habe, hat er über die Red Scares erzählt, die halt in den USA umgegangen sind, dass jetzt hier eine rote Flut kommt und alles quasi unter die sozialistische Flagge werfen wird.
Ja, beziehungsweise kommunistisch, ne?
Ach, das ist dieses unter der McCarthy-Regierung, dass, dass die Amerikaner eine Paranoia vor Kommunisten hatten.
Ja, da zieht er auch den schönen Vergleich zum Fußballspiel. Also er meinte wahrscheinlich American Football, aber sein Vergleich ist, ja, im Nachhinein, wenn du ein Spiel siehst, was schon abgepfiffen ist, ist die Spannung weg. Du weißt ja schon, wie es ausgeht und da kannst du das mitfiebern teilweise vielleicht gar nicht mehr wirklich verstehen. Aber wenn du wirklich im Live-Event drin bist und nicht weißt, wie es ausgeht, ist das halt nochmal eine ganz andere Sache, eine ganz andere Geschichte.
Und damit erklärt er dann die eigentlich unbegründete Angst vor den Kommunisten.
Ja, zum Beispiel. Und zurzeit bin ich gerade in seiner aktuellen Reihe beim zweiten Teil durch. Da hat er hier den Ersten Weltkrieg jetzt mal angefangen, auseinanderzunehmen.
Hat er sich aber was vorgenommen.
Mit dem, er hat erst erklärt, wie das war mit dem, wer wurde danach gleich getötet? Der
Kronprinz von Dingenskirchen.
Der Kronprinz, genau, von Österreich.
Ja, in Kroatien, ne? Glaube ich,
wenn genau.
Ich
mich von richtig der schwarzen oder? Hand.
Oh mein Gott.
Wie lang ist die Folge zum Ersten Weltkrieg?
Ich glaube, das sind 3 zurzeit, jeweils 3 Stunden oder so.
Okay, das ist angemessen.
Und dann dekliniert er halt in der ersten Sendung erstmal durch, wer mit wem denn welche Beziehungen und Verträge und was und Bündnisse hatte und welche Trigger da gepullt werden, wenn der eine Trigger gepullt ist. Wie sich das dann quasi wie eine Dominokette zieht. Also wenn zum Beispiel, wenn die Franzosen in den Krieg gehen, müssen die Engländer mitziehen.
Weil also, jeder mit jedem Verträge hatte.
Ja.
Das Lustige ist dann so quasi, wenn man sich dann so quasi Ersten Weltkrieg so mit aktuellem Geschehen anschaut und vergleicht, dann könnte man vielleicht doch auszusehen die eine oder andere Parallele finden, oder?
Also der Historiker in mir sträubt sich gegen diese Aussage, aber ich würde dir mal zustimmen. Und dieses Hardcore History, das ist der hat schon Ahnung. Das ist jetzt nicht so wie Galileo History, wo man dann so, boah, das ist so Hardcore, da sind Leute gestorben, sondern der macht das schon fundiert.
Nein, der macht das schon fundiert.
Okay.
Und wenn du bei ihm aufs Blog schaust, das kann man jetzt sicher mal zurecht googeln.
Wird in den Shownotes verlinkt.
Hat er zu jeder Folge irgendwie eine Liste mit 50 bis 100 Buchempfehlungen drin.
Gut.
Für Leute, die sich unter gewissen Unterthemen oder übers Gesamte interessieren und noch weiter recherchieren wollen. Also da steckt schon etwas dahinter.
Ja.
Das Ding ist bei ihm das mit der Finanzierung. Da hat ja jeder irgendwie andere Modelle und er macht das so. Er hat die aktuellen 15 bis 20 Folgen frei. Und wenn man auf die klassischen Folgen oder aufs Archiv zugreifen will, dann muss man das halt bezahlen.
Ja, aber das ist ja durchaus ein Modell, das mit dem es sich leben lässt. Also 15 Folgen in die Vergangenheit und wenn jede Folge 3 Stunden lang geht, dann ist man da schon mal ein bisschen beschäftigt. Ich habe auch einen Podcast, nämlich Lucky und Fred. Das ist ein Lava-Podcast. Ich habe mir erst überlegt, ob ich den überhaupt vorstellen soll. Noch ein Lava-Podcast, aber ich finde den sehr gut. Der wird von Friedrich Küpperbusch und Lucky, den Namen weiß ich jetzt nicht ganz genau, also Friedrich Küpperbusch, den kann man vom Tagesschaum kennen. Das war vor der Bundestagswahl eine, ja, ich glaube, 4-mal wöchentliche kurze Sendung, die so ein bisschen das aktuelle politische Tagesgeschehen auseinandergenommen hat und ja, so ein bisschen auf die Bundestagswahl hin mal sich die Sachen genauer angeschaut hat. Und der Friedrich Küpperbusch, der ist irgendwie auch bekannt, ich weiß nicht, ich kannte den nur daher, der hat halt so einen ganz, ganz trockenen Humor und macht immer sehr pointierte und kurze, spitze Bemerkungen zum politischen Geschehen. Nennt zum Beispiel den Spiegel das Sturmgeschwätz der deutschen Demokratie. Und der macht jetzt, nachdem er jetzt den Tagesschau beendet hat zur Bundestagswahl, einen Podcast einmal im Monat, wo er mit Lucky, der irgendwie auch so Produzent ist, also die arbeiten beide bei Pro Bono TV, das ist die, sagen wir, Produktionsfirma von Friedrich Küpperbusch. Und ja, die machen einmal im Monat so einen Podcast, wo sie so das aktuelle politische Geschehen auseinandernehmen und kurz kommentieren. Und das ist immer sehr nett. Also wenn man mal so ein bisschen sich kurz über die aktuelle politische Lage in Deutschland informieren will und das nicht so trocken machen haben will und aber auch nicht so klamaukig wie bei der Heute-Show, dann kann man sich den Podcast durchaus anhören. Ist halt ein Laber-Podcast mit 2 Männern. Wenn man das jetzt gerade nicht haben will, dann kann ich das verstehen, aber durchaus sehr empfehlenswert.
Jo. Dann würde ich sagen, mache ich Punzi mal direkt mal meine Empfehlung mal mit hinten ran, ne?
Ja,
tu das. Dann habe ich ja wirklich den einzigen Podcast mit einer Frau, nämlich die Monika André. Die macht Monis Motivklinge. Die Moni selber kennt man vielleicht jetzt nicht, aber vielleicht, wenn man den Holgi hört, ihren Verlobten, der nämlich der Chris Markwart ist, der eben auch Happy Shooting macht mit noch einem anderen Podcast zusammen und ja, daraus ergeben sich dann diverse Verstrickungen mit wieder anderen Fotoherstellern. Sei es zum Beispiel die Leute von Spürsinn, die halt hauptsächlich oder eigentlich nur Analogfotografen mit irgendwelchem Material versorgen, was schon mal prinzipiell ziemlich cool ist, wenn man eben analog fotografiert. Die Moni selber fotografiert eigentlich, glaube ich, auch mittlerweile die meiste Zeit nur noch analog. Was ich prinzipiell cool finde, was ich selber auch mache. Und der Podcast ist aber schon mehr in die Richtung, wir nehmen mal fotografieren und erklären das mal mehr so von einer, ja, vielleicht eher philosophischen Warte aus. Es werden natürlich so Sachen behandelt wie, ja, was ist eigentlich ein goldener Schnitt? Oder wie sollte ich zum Beispiel mit Farben umgehen? Oder mache ich jetzt lieber nur Schwarz-Weiß-Fotografien? Wie gesagt, wenn man sich ein bisschen für Fotografie interessiert, vielleicht sogar noch ein bisschen so auch die analoge Geschichte interessant findet, kann man da gerne mal reinhören. Ist halt nicht der typische, oh hey, wir unterhalten uns jetzt 2 Stunden lang über irgendwelche Technik und Megapixel und sonst irgendwelchen Scheiß.
Nicht bei Happy Shooting.
Ich finde, dass es bei Happy Shooting auch weniger geworden ist, der ganze Technik-Fu. Und es ist halt da mehr in Richtung reine Fotografie geht. Wenn man da mehr hören will, kann man vielleicht dann noch Tipps von den Topfloor, weil das auch immer sehr, sehr Technik. Und wie gesagt, also ich stelle jetzt Monis Motivklinge vor und das ist halt wirklich so ein Fotopodcast, der dermaßen so überhaupt gar nicht techniklastig ist. kann man sich gerne mal anhören. Also ich finde den toll. Ich höre den, glaube ich, sogar ziemlich seit der ersten Episode. Ich glaube, die erste Episode ist sogar noch unter dem Label Happy Shooting rausgekommen, wo Moni dann einfach mal mit reingezerrt wurde. Und ja, sie macht halt jetzt so seit einiger Zeit jetzt nicht wirklich regelmäßig, auch nicht wirklich oft, aber die Sachen, die sie dann halt wirklich mal raushaut, die sind dann toll.
Und wieder ein Podcast mit Frauenbeteiligung, was uns ja sehr gefallen sollte.
Ja. Ah, und Nische, Frauen und Nische, da haben wir zwei ganz, also ganz heiße
Fotografie Themen. Nische ist, das wage ich ja zu bezweifeln, aber Frau ist
ja,
Frau.
Schon, dass sie also, Fotografie, Nische und Podcast drei ganz heiße
Eisen, auf jeden Fall.
Ja, gut. Und ja, der nächste Themenpunkt ist auch ein Podcast mit Frau. Der Big Macintosh hat mich gebeten, dass ich mal was zu Hoaxilla TV sage. Stimmt das?
Ja. Erzähl mal.
Du hast es ja gesehen, ne?
Ja, ich hab die erste Folge gesehen, das ist aber schon ein bisschen Weilchen her. Ja, die Hoaxillas, wie man sie allgemein nennt, machen jetzt Bezahlfernsehen. Und zwar beim Kreimeier.
Was ich ja im Prinzip jetzt erstmal nicht schlecht finde.
Naja, also der Kreimeier, den muss man immer mit einem Körnchen Salz genießen. Was der zur GEZ sagt, das hat auch schon fast faschistische Züge. Aber ja, der Kreimeier ist schon kann man schon ertragen, zwar nicht dauerhaft, aber mal immer wieder. Und er hat jetzt eine eigene Produktionsfirma, nämlich Pantoffel TV, wo er so verschiedene Sendungen veröffentlicht. Und zwar gegen Geld. Also man kann so ein Abo abschließen, das ist auch nicht wahnsinnig teuer. So 12 € im Monat für alle Sendungen, glaube ich.
Kann man ja noch dazu sagen, dass mit dem, du kannst Geld bezahlen und kriegst da halt noch ein bisschen mehr, gibt's ja schon von Fernsehkritik TV, was ja eigentlich so das Format gewesen ist.
Ja, so ein Stammprojekt.
Kreimeier eigentlich dann so ein bisschen rausgekommen ist und halt gerade im Internet dann auch berühmter geworden ist oder bekannter geworden ist. Und das macht er halt schon eine ganze Weile so von wegen mit bezahlen und sie ist halt eher oder kriegt halt noch ein bisschen mehr Material. Und ja. Wie gesagt, finde ich prinzipiell nicht schlecht. Solche Medienproduktionen sind halt auch echt ein saugroßer Aufwand und der soll meiner Meinung nach auch ordentlich bezahlt werden.
Nein, also das ist ja auch nur im Spaß gemeint, dass man jetzt Hoaxilla nicht mehr hören darf.
Nee, das hätte ich schon nicht gemacht.
Ich finde das ja schon gut, was sie da machen. Und das ist auch richtig, dass sie dafür Geld bekommen. Also ich wollte nur sagen, also man kann jetzt, es gibt jetzt unter dem Produktionslabel Pantoffel TV Hoaxilla TV. Da kommt am 13. August die erste richtige Folge und sie haben schon vor ein, zwei Monaten eine Pilotfolge gesendet, die man auch kostenlos sehen kann. Die geht jetzt nochmal über Chemtrails, also was man schon im Podcast hatte, aber sie haben versprochen, dass die erste richtige Folge über ein Thema geht, was noch nicht im Podcast behandelt wurde. Und sie haben auch versprochen, dass der Podcast weiterhin kostenfrei gesendet wird.
Was ich beides ja, Entschuldigung?
Der Chemtrails-Folge zufälligerweise den Kachelmann mit dabei?
Es gab einen Spieler vom Kachelmann.
Wobei ich ja sagen muss, das finde ich ja prinzipiell erstmal nicht dumm zu sagen, okay, wir machen bei den zwei Formaten auch unterschiedliche Sachen, weil, ja, wer will das nochmal alles doppelt? Also ich meine, wenn ich das jetzt beim Podcast schon gehört habe und eh schon Hoaxilla-Fan bin und will davon mehr, dann gucke ich mir da halt rein und wenn ich da halt denselben Senf präsentiert kriege, dann ist das halt einfach mal sau dumm, weil dann bezahle ich dann halt nochmal extra dafür.
Ja. Ich wollte jetzt nochmal kurz sagen, was die da eigentlich machen. Also es ist im Grunde ein Videopodcast, wo sie noch ein bisschen mehr, also sie machen quasi, was sie bei Hoaxilla auch machen, sie erzählen über einen urbanen Mythos oder eine esoterische Verschwörungsgeschichte und bringen dann halt noch mehr ein bisschen Einspieler rein und versuchen sich jetzt halt mehr noch an den Möglichkeiten, die ein Videoformat bietet. Und natürlich ja, versuchen sie da auch ein bisschen Geld über ihr Hobby, was es ja immer noch ist, reinzubringen, was so durchaus nicht zu fachten ist. Also, wenn dann noch mehr Podcaster als Tim von ihrer Kunst leben können, das ist da durchaus wünschenswert. Und deswegen kann man durchaus mal sich die erste Folge anschauen. Wie gesagt, die ist kostenlos und die anderen Folgen, ich glaube, kostet dann eine Folge 1 € und je nachdem, wie viele Monate man dann dieses Abo kauft, das kann man auch nur für Hoaxilla TV abschließen. Also man muss nicht das komplette Paket kaufen, sondern kann auch einzelne Sendungen abonnieren, wird es natürlich dann pro Folge günstiger. Und ja, also ich weiß noch nicht, ob ich da jetzt regelmäßig Geld drauf werfe. Wahrscheinlich nur, wenn sich das Thema lohnt, was es wahrscheinlich auch tun wird, wenn sie sagen, sie machen was, was sie im Podcast noch nicht gemacht haben. Und ja, es ist halt immer ein bisschen komisch, wenn man Leute, die man nur per Audio kennt, dann plötzlich sieht, aber man gewöhnt sich dran und die beiden sind ja auch nicht abgrundtief hässlich. Also gerade der Horstmaster hat ja eine gewisse Schönheit.
Der Horstmaster?
Kennst du nicht? Schall und Rauch.
Okay.
Dann nennt er sich immer der Horstmaster.
Okay, sollte ich vielleicht mal auf meine Podcatcher-Liste setzen.
Ja. Ich bin da ja mal etwas skeptisch, ob das mit den Videopodcasts wirklich sowas für mich ist. Muss ich mal sehen, muss ich mal reingucken.
Ja, also ich sag mal so, Entschuldigung?
Also ich sag so zum Beispiel von Game One, die machen ja dieses Almost Daily auf YouTube. Was im Grunde auch ein Podcast ist. Und im Grunde braucht man dazu auch kein Video. Also ich mache halt das YouTube-Video an und schaue dann halt weg und macht irgendwelche anderen Sachen. Und wenn, sagen wir, wenn die jetzt andere Themen als in dem Podcast, als in dem echten Huxilla-Podcast behandeln, dann ist es ja egal, ob du dazu siehst oder zuhörst, ist ja immer noch Huxilla.
Ja, also ich sag mal so, ich gucke auch eben die Rocket Beans sehr, sehr häufig, die eben Game One und eben diese
die Produktionsfirma, die hinter Game One und dem Rocket Beans YouTube-Kanal steht.
Genau, finde ich super. Machen sau viel Zeug und die können von mir aus auch gerne mehr machen. Davon mal abgesehen, gerade bei Almost Daily ist es halt bei mir wirklich so, dass ich die teilweise, ja gut, das Bild brauche ich halt dann meistens nicht und dann schalte ich das irgendwo im Hintergrund, irgendwo in einem Tab offen, wo das halt nebenher läuft und und mache dann halt mein Zeug und dann läuft es halt irgendwo auch als Audio-Podcast.
Ja, also bei der 100. Jubiläumsfolge, da war schon das Video schon wichtig,
ja, als
sie dann Flieger in den Hof geworfen haben.
Oder auf einmal irgendwo Pizza herkam. Hattest du neulich gesehen, wo die Halo durchgezockt haben?
Ja, aber ich habe Halo 1 schon zu oft durchgezockt.
Okay, ich fand's aber lustig, dass sie dann wirklich aus allen Ecken und Enden da irgendwie Pizza-Lieferungen dorthin bekommen haben.
Echt, haben sie wieder Pizza-Lieferungen bekommen?
Wieder? Die haben, ich weiß gar nicht, 3 oder 4 Pizza-Lieferungen, wo die dann wirklich im Stream gesagt haben, Leute, bitte hört auf, uns Pizza zu senden, wir wissen nicht mehr, wohin mit dem Scheiß.
Hast du das mitbekommen? Jetzt wieder zurück zu Frauen. Sie haben ja eine Bewerbung ausgeschrieben für eine explizit weibliche Moderatorin.
Ja.
Da wurden sie erstmal auch für angeschissen. Mhm. Natürlich, das Internet. Aber dann hat eine Moderatorin eine sehr schöne Bewerbung gemacht. Sie hat eine Pizza geschickt und ihre Bewerbung, also ihre Arbeitsproben hat sie dann auf einen USB-Stick gepackt und dann ihren Anschreiben in den Pizzakarton geschrieben.
Cool.
Das ist eine sehr coole Bewerbung, finde ich.
Auf jeden Fall. Wobei ich ja finde, dass eigentlich Bell mehr machen sollte. Aber das ist wieder eine andere Geschichte. Da machen wir jetzt schon wieder ein Fass auf.
Wir über die Rocket Beans reden wir ein andermal.
Auf jeden Fall.
Aber ist ja auch Podcast-Universums referenziell.
Genau.
Zum Thema Videopodcast habe ich ja später noch was.
Später. Ja. Aber ich glaube, zu Huxilla TV habe ich alles gesagt, was ich sagen wollte. Und jetzt kann sich jeder selber ein Bild machen. Wie gesagt, 13. August, die erste zu bezahlende Folge mit einem exklusiven Thema sozusagen. Gehen wir weiter. Herr McIntosh, Sie haben das Wort.
Ja. Das nächste, was ich besprechen wollte, ist gerade frisch beendet worden und es geht um das Radiorollenspiel. Was ist das Radiorollenspiel? Das Radiorollenspiel ist ein Projekt, hauptsächlich geleitet von Markus Richter oder Monoxid auf Ritz.de. Und ich bin gerade kurz raus.
Ja, das hat angefangen, also wenn ich jetzt kurz übernehmen darf, das hat angefangen mit dem Hörspiel Blue Moon, also der Blue Moon sollte ja vielen ein Begriff sein, und da gab es immer einmal pro Monat den Hörspiel Blue Moon, wo ein Hörspiel gespielt wurde und Leute durften anrufen und dort mitmachen. Also wer aus seiner Kindheit vielleicht diese Bücher kennt, wo dann steht, wenn du das machen möchtest, blättere zur Seite so und so, wenn du das machen möchtest, blättere zur Seite so und so. Das wurde jetzt umgesetzt. Jetzt habt ihr mich abgelenkt, ihr Schweine. Wir lenken uns gerade gegenseitig durch unseren eigenen Chat ab. Also wir brauchen gar keine Live-Sendung.
Wir betrollen uns selber schon relativ gut. Effektiv.
Ja, das wurde jetzt einfach. Also wer Rollenspiele kennt, das wurde im Radio umgesetzt. Das darf der Big Macintosh wieder reden. Ja.
Darf ich ganz kurz noch einen kurzen Einwurf zu dem Thema bringen?
Nein.
Bitte keine Spoiler, weil ich jetzt gerade noch in der zweiten Phase drin hänge und mit der dritten Phase noch nicht mit dem Hören angefangen habe und ich würde mir das gerne noch vorhalten. Ja,
ich bin auch noch nicht ganz fertig. Ich hänge in der fünften Folge in der Mitte fest.
Da bitte schon aufpassen.
Dankeschön.
Auf alle Fälle hatte ich noch bei meiner Recherche herausgefunden, dass es auf Ritz davor noch ein Projekt gab, das hieß Ohrenzeuge. Ich habe nicht direkt rausgefunden, ob das der direkte Vorgänger ist. Das ist aber quasi sowas Ähnliches gewesen. Das war eine Detektivgeschichte, die relativ linear erzählt wurde und da konnten dann halt Leute anrufen und dem relativ talentlosen Detektiv dann Hinweise geben, wo er denn mal hingehen sollte oder mit wem er denn mal reden sollte. Und dann gab es halt das Projekt, das Hörspiel Blue Moons von Markus Richter, wo sich auch relativ schnell sein schon festes Team rauskristallisiert hat, halt mit der Magda und dem Mats und dem Daniel Hirsch und meistens dem Sebastian Zimmer, der die ganzen Soundeffekte und so gespielt hat.
Merkt schon, du hast die letzten Folgen sehr intensiv gehört. Oder hast du die Namen jetzt aufgeschrieben?
Ich habe die Namen aufgeschrieben.
Ach so, so vorbereitet.
Und dann haben sie sich irgendwann überlegt, dass sie das vielleicht mal von Fritz lösen wollen und auf eigene Beine stellen wollen. Vom MIZ Babelsberg
eine Medienförderung eigentlich.
Ja, die schreiben halt immer so Geld aus, dass dann so Medienprojekte, die halt einen innovativen Ansatz verfolgen, dass die Voraussetzung bekommen können.
Nein, damit haben sie nicht mal angefangen. Sie haben ja erst ein Crowdfunding gemacht.
Ja, du hast stimmt. Ein paar Schritte übersprungen. Also ich glaube, die wurden irgendwie, der Hörspiel Blue Moon wurde von Fritz seitig eingestellt. War das nicht so?
Also ich hatte es so verstanden, dass sie schon auch mal irgendwie versuchen wollten, was Eigenes auf die Beine zu stellen.
Okay, also sie haben sich auf jeden Fall von Fritz gelöst.
Ja, dann haben sie einen Crowdfunding-Aufruf gemacht. Hier, ja, wir wollen auf Detektor FM ein Radio-Rollenspiel 3 Stunden produzieren und wir brauchen euer Geld, um das zu machen.
Ja, das war wirklich nur diese eine Episode.
Ja. Und das war halt die Enki.
Darf ich euch da kurz zwischenfragen? Habt ihr Geld draufgeworfen?
Ja.
Nein.
Ja. Und zwar in Centbeträgen, nur um den Richter zu quälen.
Nein, ich glaube, ich hab so 5 Euro draufgeworfen. Ich habe eine Postkarte oder sowas bekommen mit Aufklebern.
Ich glaube, so viel Geld war es nicht. Und ich habe dann wirklich, weil ich habe dann eben dem Monoxid folge ich ja auch auf Twitter. Und dann halt nicht. Ja. Vor allem von den Leuten, die Podcasts machen, davon mal abgesehen, und hab dann halt mitgekriegt, dass der halt wirklich so für jedes Mal, wenn da irgendwo eine Spende eingegangen ist, eine Nachricht kriegt und so quasi so in den letzten, sag ich mal, so 5-6 Stunden, wo die ganze Geschichte und das ganze Projekt ja teilweise wirklich noch auf der Kippe stand, dann halt wirklich so mit jeder Nachricht, die reinkam, wieder geguckt, okay, es ist wieder so und so viel mehr. Und ich habe dann wirklich echt aus Scheiß angefangen, dort wirklich Kleinstbeträge zu spenden, einfach bloß um den so ein bisschen zu ärgern, aber im Endeffekt dann halt trotzdem da irgendwie Geld abzugeben. Deswegen habe ich da nichts gekriegt, weil die Beträge halt so klein gewesen sind um Einzelnen, dass ich da halt nichts gekriegt habe. Aber es war's wert.
Also ich bin ja bei solchen Sachen immer so eine Aufkleberhure und schaue dann immer, wenn es Aufkleber gibt, dann, dass ich dann mindestens diese Pledge erfülle. Mhm. Aber einfach. Da hat ja der Markus Richter auch einen anderen Podcast gerade so gemacht, die Rechtsbelehrung, wo dieses ganze System, dass man sich quasi Pledges kauft und dadurch dieses ganze Kickstarter-System eigentlich ad absurdum führt, aber das ist eine andere Sache.
Mhm. Ja, können wir ja vielleicht dann später mal drüber
reden. Ja. Was wolltest du jetzt gerade sagen?
Also das erste Rollenspiel, was sie dann gemacht haben, waren die verlorenen Kinder der Enki. Wie heißt das genau?
Das habe ich noch nicht gehört. Das muss ich auch irgendwo mal noch nachholen.
Ja, das war einer der geilsten, also von der Geschichte her, einfach weil es im Grunde die Doctor Who Starship UK Folge war. Oder sehr große Anleihen an diese Folge hatte. Und deswegen fand ich die so cool. Ja, aber machen wir weiter.
Aber was ich da jetzt mitbekommen habe, die wirkliche Auflösung davon hat es ja offiziell öffentlich nie gegeben.
Wurde jedenfalls nicht aufgezeichnet.
Doch, die wurde, hat es halt nicht öffentlich gegeben. Weil, ja, du sagst ja, wurde.
Er behauptet, sie hätten es am Kongress aufgelöst oder irgendwie sowas.
Es gibt. Ich weiß.
Ich glaube, der Big Macintosh möchte was sagen.
Entschuldigung.
Ja, der wurde auf dem Kongress nochmal gespielt und auch aufgezeichnet. Und das kann man auch nachhören.
Und da wurde es auch aufgelöst?
Nein, ich glaube nicht, ne? Ich glaube, da haben sie sich auch wieder dumm angestellt.
Da habe ich nicht bis zum Ende gehört, aber auf alle Fälle war mehr vielversprechender als beim ersten Versuch.
Ich weiß aber aus Quellen, es gibt Leute, die wissen, wie es ausgeht. Was aber. Die sagen es nicht. Nee, die dürfen es nicht sagen.
Dann.
Ich weiß es übrigens auch nicht.
Ja, dann ging es weiter.
Dann ging es weiter. Dann haben sie die MIZ-Förderung halt bekommen. Vom Medieninnovationszentrum Babelsberg und haben in der ersten Staffel das quasi selbst gestreamt und gehostet da aus den Räumen vom MIZ und
auf Xenim.
Und haben es aufs Xenim gesendet und das Projekt war dann Jakobs Goldener Käfig. Das war so eine verwirrende Story in. Obwohl, Angbo, du hast das ja noch angehört.
Ich bin gerade drüber. Ich hab's noch nicht ganz zum Ende. Ich glaube, ich bin gerade dort gewesen, wo ein gewisser ehemaliger Rocksänger, der Alex in das Wänkchen kneifen wollte und sich dann mit einem Kopf von einem anderen Mitspieler aus dem Staub gemacht hat. Also wie gesagt, ich bin noch nicht ganz durch.
Was war da das grobe Setting?
Das grobe Setting. Das grobe Setting war ein Typ, der hat irgendwie einen Computervirus geschrieben, der eben dieser Jacob gewesen ist. Der hat sich wohl in irgendeiner Heilanstalt, würde ich das jetzt mal nennen, also Nervenheilanstalt, verkrochen. Die Anstalt hat drei verschiedene Bereiche. Und die Mitspieler, die da reingeworfen sind, sind halt in das Setting mit den Worten geworfen, ihr seid Agenten, FIB-Agenten, und müsst halt versuchen, den Computervirus zu stoppen und jetzt macht mal. Ja. Ich glaube, sehr viel mehr dazu werde ich nicht sagen, weil sonst für jemanden, der es eben noch nicht gehört hat, wäre es dann halt wieder ein Spoiler und das wollen wir ja vermeiden. Die Leute sollen das ja hören wollen.
Genau, sehr viel mehr brauchen wir dazu auch nicht sagen. Sie mussten halt gewisse Informationen sammeln, um dann gewisse Dinge auszulösen.
Genau, und ich glaube, das Team von den Leuten hat sich dann halt auch, glaube ich, pro Sendung gewechselt, ne?
Ja.
Also das heißt, du hattest, ich glaube, 5 Episoden waren es. Jedes Mal halt mit anderen Mitspielern und zwischendrin ist dann halt nochmal jemand gestorben, der dann halt aus Versehen den Kopf verloren hatte. Wie es dazu kam, dann müsst ihr selber hören.
Ja. Danach sind sie wieder zu Detector FM gegangen, haben ihr nächstes Projekt wieder über 5 Tage gemacht, jeweils eine Stunde der geplatzte Prinz und andere Kalamitäten. Das war der Moment, wo ich gedacht habe, wow, jetzt gibt es endlich mal ein richtiges Rollenspiel, weil davor war es immer so entweder futuristische oder Jetztzeitgeschichten und jetzt sind sie halt wirklich mal in eine mittelalterliche Geschichte gegangen. Was für mich eigentlich eher immer so der Begriff von dem Rollenspiel ist.
Ja, es muss ja nicht sein.
Ja, ich würde jetzt prinzipiell mal sagen, ja, muss nicht. Ich meine, es gibt ja auch zum Beispiel als jetzt ein altes Pen and Paper Shadowrun, was ja jetzt nicht unbedingt ein mittelalterliches Setting hat und trotzdem halt ziemlich cool ist.
Es ist wahrscheinlich dadurch, dass Dungeons and Dragons das berühmteste Rollenspielsystem ist und das halt ein Mittelalter-Setting hat.
War, glaube ich, auch so ziemlich mit das Erste, oder?
Das weiß ich nicht.
Pen and Paper, ich glaube. Also ich weiß es jetzt nicht hundertprozentig, aber ich glaube, das ist somit schon ein ziemlich frühes.
Und in dem geplatzten Prinz ging es halt darum, dass ja der Prinz geplatzt ist. Und es darum ging, erstmal aufzuklären, warum ist der Prinz geplatzt, und dann mussten sie wieder gewisse Dinge in verschiedenen Städten sammeln und gucken, wie sie dann weiterkommen. Weiter will ich gar nicht reingehen.
Ja.
Und dann war jetzt die dritte Staffel, da sind sie wieder, oh Wunder, zum Fritz zurückgegangen, wo sie sich ja erst davon gelöst haben. Und jetzt sind sie als Auftragsproduktion wieder bei Fritz gelandet und haben das Radiorollenspiel Name vergessen gemacht.
Grab der Mondwandler.
Ja, genau. Grab der Mondwandler. Das ist so eine Story gewesen von in der Zukunft, 2022, baut die Firma
Comcare.
Because
we care.
Seltene Erden ab, um ihre tolle Handys zu bauen. Und die Anrufer sind Praktikanten und arbeiten da halt auf der Mondstation.
Cool. Und
es kommt zu Verwirrungen und sie müssen versuchen, irgendwie in die Zentralstation zu kommen. Und dafür brauchen sie wie immer gewisse Objekte, die sie sammeln müssen.
Klingt ja für mich schon, also jetzt ohne, wie gesagt, eben noch, ich habe noch nicht reingehört, weil ich eben bin mit den anderen Storys gerade noch beschäftigt bin, schon ein bisschen nach Asimov, oder?
Nein, überhaupt nicht. Nein, gar nicht.
Okay.
Kennst du den Film Moon?
Ja. Mehr so.
Das Setting. Also die Geschichte, aber nicht, aber das Setting.
Okay.
Also es hat sehr wenig mit künstlichen Intelligenzen zu tun.
Ja, wie gesagt, also spätestens nächste Woche bin ich dann dann wieder ja. Up to date, von daher.
Ja, und so, ohne zu spoilern, also
der Folgen zu sagen. Also beim letzten Radio-Rollenspiel war es ja so gemacht, die erste Folge war quasi einmal komplett runter erzählt, warum das so ist. Danach hatten sie stationär pro Tag eine Stadt und am letzten Tag hatten sie quasi das Endgame.
Bei Jakobs, bei der Prinz und andere Kalamitäten.
Ja, genau. Und damit haben sie halt jetzt gebrochen. Das war jetzt komplett eine offene Welt und es war nicht wirklich abgetrennt vom Tagen, wo was gemacht wurde. Also sie konnten sich quasi komplett frei über diese ganze Raumstation bewegen und machen, was sie wollten, an welchem Tag sie wollten. Und waren halt nicht durch die Entscheidung am Anfang gefesselt, ja, wir gehen ins Labor und müssen dann den ganzen Tag im Labor verbringen.
Was ja jetzt nicht unbedingt schlecht ist.
Ja.
Nö, das war, ich fand das auch besser, so.
Ich meine, gut, das macht natürlich für den ganzen Story-Aufbau und für das, was eben die Hosts da quasi von weg planen müssen, natürlich um einiges aufwendiger. Weil, ja, du musst halt wirklich, also, ja, quasi wie wirklich ein Spieleentwickler, der sagt, okay, ich mache jetzt ein Rollenspiel, du musst halt echt jede Möglichkeit, die der User, also in dem Moment halt der Mitspieler hat, irgendwo abfangen und in irgendeiner Weise behandeln.
Ja, und bei dem dazugehörigen Podcast haben sie ja auch schon mal aufgeklärt, dass das auch relativ stressig zum Teil während der Sendung ist, dass sie sich dann auch im internen Chat irgendwas noch schnell Kommentare zuschicken, wie sie denn jetzt damit umgehen und ob das denn funktionieren darf oder nicht. Und
ja, ganz normal, also wirklich, ja. Ich meine, man kennt es ja selber so aus den Podcasts, die wir vielleicht teilweise selber machen, da ganz normale Wahnsinn.
Ja, aber das dann noch mit eingesprochenen Rollen, die man dann notfalls wechseln muss, also ich glaube.
Und dann eben noch mit von wegen, wir haben halt wirklich live Menschen, die komplette Situation von einem Moment auf den anderen verändern können, was ja die Mitspieler sind. Ja, das ist schon nicht unstressig.
Also es gab eine Situation, ohne da was zu spoilern. Das war so, also am Anfang jeder Folge, außer der ersten, hat man so einzelne Protagonisten besucht und geschaut, was die gerade innerhalb dieser Station machen, um so ein bisschen einen Rückblick oder Überblick zu schaffen. Und dann hat die Alex einfach mal angefangen, mit diesem Typen zu reden, obwohl das quasi nur so ein Überblick war und sie noch gar nicht in dieser Situation präsent war. Und der Sprecher hat sich dann darauf eingestellt, aber Markus hat es dann nicht irgendwie in den Kram gepasst und er hat das Ganze dann abgebrochen. Also da hat man dann schon gemerkt, dass sie sich erst abstimmen mussten innerhalb des Studios, ob sie jetzt da mitreden dürfen oder nicht.
Ja, bei der Alex ist es allerdings auch, muss man sagen, gefährlich, weil die bringen dann ganz einfach mal auch handelnde Personen aus Versehen um, was sie ja auf der Enki gemacht hat.
Ja.
Ja, oder greift Leute mit Kresselbündeln an oder zu Spoilern. Nee, das wirst du schon merken. Also
ja, wie gesagt, also das mit der Enki, das hat mir jetzt schon irgendwie in Twitter jemand gespoilert gehabt und dass die Alex da halt irgendjemand umgebracht hat, der eigentlich hätte weiterleben müssen. Naja.
Tja. Ja, halt auch. Okay. Ich spoile jetzt nicht weiter.
Sie arbeitet ja auch im Krematorium.
Ja, es war nicht ihr einziger Sarg, den sie von A nach B geschoben hat.
Durch die Timeline geschoben hat. Mhm. Gut.
Was mir bei den Speakern wahnsinnig gut aufgefallen ist, ist, dass sie einen riesigen großen Bereich haben an Stimmen, wo sie jetzt mittlerweile hinkommen.
Mhm. Ja.
Erinnere mich zum Beispiel aus dem letzten Rollenspiel an einen Kalifen, der extrem gut gesprochen wurde.
Wobei die das ja, glaube ich, jetzt doch größtenteils eigentlich alles hintenrum selber machen, ne? Und einsprechen. Die haben halt ihre Sprecherin und dann haben sie halt...
Ja, aber ich glaube, was Big McIntosh meint...
Ja, dass sie ihre Stimmenvarianz ziemlich hoch haben.
Ja, das kann man auf jeden Fall trainieren. Also
ja, genau, die werden halt immer besser.
Ja, ist logisch. Also merke ich ja selber gerade, weil ich mich da selber...
Ja, naja, logisch. Also man merkt schon, dass sie da viel investieren, auch wenn sie nicht senden.
Hm. Ja, es ist halt Arbeit. Also wie gesagt, also ich merke es gerade selber so ein bisschen, weil ich mich da selber ein bisschen gerade mit befasse, was Stimmvarianz angeht. Jetzt weniger aufs Sprechen, aber ja.
Vom vorletzten Mal hatten sie dann auch erzählt, wie sie halt Schauspielunterricht genommen haben, nochmal gezielt.
Das hilft auf jeden Fall ungemein. Also gerade wenn halt solche Sachen kommen, dass eben solche ausladenden Passagen kommen, wenn du dann halt einfach mal, also es hilft ungemein, da wirklich selber mit Händen und Füßen da mitzumachen, weil es einfach besser kommt.
Mhm. So, und da wollte ich jetzt euch nochmal fragen, wie fandet ihr das, was ihr bisher gehört habt? Oder Christopher, die aktuelle Staffel, wie hat es dir bisher gefallen?
Also ich muss ja sagen, ich bin ja nach Enki wieder mehr oder weniger ausgestiegen. Also ich habe Jakobsgoldener Käfig angefangen zu hören, aber dann hatte ich auch keine Zeit mehr dazu. Und bin jetzt sozusagen, hatte jetzt eine etwas längere Pause hinter mir und habe jetzt angefangen, hier bei den Mondwandlern wieder zu hören. Ja, also mein Problem ist, dass ich dann am liebsten durch die Leitung greifen möchte und unfähige Mitteilnehmer ohrfeigen möchte und dann von meinem Rechner nach verzweifle, wenn sie auf eine offensichtliche Lösung nicht kommen. Aber dieses Mal haben sie sich doch alle recht gut angestellt und ich bin jetzt noch nicht ganz durch, aber die Geschichte ist auch cool. Ich finde vor allem den Typen in der Werkstatt ziemlich cool gesprochen.
Ja, Schrödinger, der ist super.
Nein, nicht Schrödinger, der in der Werkstatt, der dieses eine Teil bauen soll.
Planck.
Genau. Jetzt ohne was zu spoilern von der Geschichte.
Wobei das ja eigentlich ist, du möchtest Mitspieler ohrfeigen, ja eigentlich die beste Motivation ist, selber mitzuspielen,
oder? Ja, ich hatte keine Zeit, ich war immer zu spät da, ich habe die immer nur zeitsouverän nachhören können.
Mhm. Ging mir ähnlich. Also,
sonst hätte ich mich natürlich beworben dort.
Ich hatte echt auch kurz überlegt, auf Drängen einer bestimmten Podcasterin, die wir heute in der Sendung schon häufiger erwähnt hatten. Ja. SMC hatten wir ja auch schon mal hier so ein kleines Rollenspiel-Dings, wo es da vielleicht eventuell demnächst auch wieder eine neue Episode geben wird. Aber da müssen wir gerade mal noch gucken. Habe ich eigentlich richtig Bock drauf irgendwie, so auf Rollenspiel und Podcast und Gezeugs.
Ja. Den Auftritt der FHN Alex müssen wir auf alle Fälle noch bejubeln. Der war wieder groß.
Nachdem sie einmal rausgeflogen ist und einmal erst gar nicht reingekommen ist.
Mhm. Ja. Ja, es gab ja da ein bisschen Technik von mir.
Steht Technik.
Ja. Ich sag mal so. Entschuldigung, nochmal?
Am ersten Tag hat Skype nicht funktioniert, da hat sie zerrissen.
ich finde es halt lustig, dass selbst die Profis, ich meine, das ist Fritz und es ist ein großer Radiosender, es ist RBB und whatever.
Und es ist Markus Richter.
Und Markus Richter, der sich ja nur jetzt mittlerweile eigentlich auch ein bisschen auskennt. Wenn selbst denen der Scheiß um die Ohren fliegt, dann brauchen wir uns doch als quasi Amateure da nicht wundern, wenn es uns das tut. Also, ne, hatten wir ja heute auch schon wieder.
Ja, okay, aber wenn denen Scheiß um die Ohren fliegt, dann fliegt er richtig Scheiße. Bei uns ist das ja mehr so ein kleiner Kackehaufen-Explosion.
Ja, ja.
Das ist auch nicht so schlimm, wenn bei uns was immer schief geht.
Der berühmte Sturm im Kackeglas.
Ja. Ich finde es ja übrigens schön, dass die F-Hein Alex unser Holgi ist. Weil andere Podcasts sagen immer, der Holgi hat aber gesagt, zum Beispiel das Schmalzstullenministerium. Mhm. Und ich finde schön, dass wir uns immer jetzt auf die F-Hein Alex beziehen. Oh, es gewittert bei mir. Naja, ich werde es überleben.
Ich habe ja jetzt erst letztens die Woche rausgefunden, dass die F-Hein Alex F-Hein Alex heißt und warum sie so heißt.
Das ist ganz klar, wegen Friedrichshain.
Ja, das leuchtet doch eigentlich so im Großen und Ganzen ein, oder?
Naja, also wenn man jetzt nicht direkt drauf kommt, dann ist es schon schwer.
Mhm.
Naja.
Ich sag mal so, das was... Nochmal bitte.
Ich habe halt gedacht, fein, Alex, aber wie schreibt sie denn fein? Das ist doch komisch.
Stimmt, ja. Das wäre aber dann sowieso nochmal so, also die Alex ist ja sowieso ein Thema.
Die verdienen einen eigenen Podcast.
An andere Stelle nochmal anreißen, weil ich kenne ja unsere Themenliste für so nächste bevorstehende Sendungen und.
Du willst die Alex anreißen?
Nee, dann ist sie ja kaputt.
Hm. Guarantee void if broken.
Genau, und das wollen wir ja nicht.
Aha. Ja, also in der nächsten Folge wird die Alex nochmal eine größere Rolle spielen, als sie jetzt schon gespielt hat.
Genau.
Teaser.
Teaser, genau.
Ja, wir haben ja, wenn wir diese Folge veröffentlichen, ja schon einen super Teaser veröffentlicht.
Aha. Krasses.
Ja, das ist so Meta.
Aha.
Mhm. Ja. Ja, gehen wir weiter oder gibt's noch was zu diesem Radio-Rollenspiel zu sagen?
Also ich, wie gesagt, ja, ich habe ja eigentlich mein Fazit drüber noch nicht gesagt. Also ich finde es prinzipiell erstmal eine saugeile Idee. Wie gesagt, yay, Rollenspieler. Und ja, Phase 3 höre ich jetzt momentan noch nicht, weil ich eben noch in Jacobs goldenem Käfig feststecke. Es ist teilweise für Leute, die es noch überhaupt nicht gehört haben, gerade mit diesen ganzen Soundeffekten, teilweise ein bisschen schwierig, das Zeug auf der Straße zu hören. Weil die Soundeffekte halt wirklich, wenn man die über Kopfhörer hört, teilweise so real rüberkommen, als wenn zum Beispiel gerade ein Auto hinter dir herfährt und dich dann erstmal kurz umguckst und dann nichts hinter dir steht. Das mal so aus meinem eigenen Erfahrungsschatz gesprochen. Ansonsten, ja, wie gesagt, coole Sache. Schön erzählt, das mit den ganzen Soundeffekten finde ich total toll und ja, mehr davon.
Mhm.
Yay.
Also eins kann ich euch und den Hörern ja mal noch aufgeben. Vielleicht habt ihr da ja schon mal was entdeckt. Weil der Monoxid hat in einem der Casts mal angesprochen, dass es quasi so zwei Running Gags gibt. Den einen offenen, der halt quasi immer wieder auftaucht, und einen versteckten. Und den versteckten habe ich noch nicht so ganz gefunden. Mir ist schon aufgefallen, dass es in jeder Folge einen Dennis gibt. Aber da hat Monoxid geschrieben, jein, das ist es noch nicht ganz. Also, falls ihr da Ideen habt, was der Running Gag ist, gern in die Kommentare schreiben. Kommentare.
Ja. Mehr Kommentare.
Das kommt auch bei der Hausmeisterei.
Da fällt mir gerade noch sowas ein, für Leute, die halt total auf prinzipiell sowieso Rollenspiele und das Ganze noch als Podcast verpackt, die da total drauf stehen. Gut, ihr müsst des Englischen mächtig sein, um das rezipieren zu können. Aber wenn ihr das alles so auf die Reihe kriegt, dann hört oder sucht mal nach Acquisition Incorporated an. Was ein totaler Dungeons and, also total geiler Dungeons and Dragons Podcast, beziehungsweise es gibt's dann teilweise sogar mit Video, unter anderem spielen mit oder spielt mit Will Wheaton. Den wir als Wesley Crusher kennen.
Der hat doch auch so eine eigene YouTube-Sendung über Spiele.
Ja, hat er auch. Der Kanal, den kann man sich auch angucken, aber ich bin gerade noch bei den Rollenspielen. Und ja, Acquisition Incorporated ist halt einfach mal so geil und ich habe mich da teilweise echt so bepisst, weil ja, es ist halt jetzt nicht so diese ganze komplett todernste Runde, sondern es gibt halt wirklich echt saumäßig viel Spaß dabei und die Leute haben halt einfach echt Bock und Spaß während sie das spielen. Sie haben einen unglaublich guten Game Master, der halt selber auch an Dungeons and Dragons mitgearbeitet hat. Und ja, wie gesagt, sucht's auf YouTube oder sucht's, ich glaube bei iTunes oder als RSS gibt's das auch, und hört da einfach mal rein. Ist saulustig.
Und wo wir jetzt gerade noch bei Dungeons and Dragons sind, eine der geilsten Community-Folgen dreht sich auch um Dungeons and Dragons. Und da kommen wir gerade zur Hausaufgabe, nämlich nachdem ich letzte Folge die Hausaufgabe bekommen habe, die ich noch nicht gemacht habe, aber es macht ja nichts, nämlich die ersten zwei Folgen der zweiten Staffel von My Little Pony zu schauen, gebe ich hiermit den Big Macintosh auf, mindestens die erste Staffel oder die ersten zwei Folgen, damit es ausgeglichen bleibt, die ersten zwei Folgen der ersten Staffel von Community zu schauen.
Okay.
Als Hausaufgabe. Ich glaube, es wird nicht dabei bleiben. Ich glaube, du möchtest danach weiterschauen, aber erstmal die ersten zwei Folgen.
Ja. Aber können wir das Thema jetzt abrunden?
Genau.
Können wir als Fazit ziehen, dass wir eine Hörempfehlung geben?
Mehrere, Tausende.
Viele, so viel wie möglich eigentlich.
Und mir ist auch aufgefallen, dass der Monoxid sehr viel professioneller war. Das als letzte Anmerkung vielleicht noch. In den Radio, in den Hörspiel Blue Moons, da hatte ich letztens einmal wieder nachgehört, da muss er schon noch ziemlich oft lachen, und jetzt in den aktuellen Staffeln muss er, glaube ich, kaum zwischendrin sein typisches Monoxidlachen aus.
Aber dann geht doch der Sendung ein wirklich entscheidender Aspekt wirklich verloren, oder?
Kann man ja noch in der Weisheit hören.
Wenn das Monoxidlachen nicht mehr dabei ist, wobei ich ja sagen muss, dass mich das Monoxidlachen eine ganze Weile von Monoxid-Podcasts abgehalten hat, aber das ist ein anderes Thema.
Als Game Master sollte man schon irgendwie ein bisschen neutral bleiben und nicht gleich die Spieler auslachen.
Ja, natürlich. Logisch.
Ja, also das nächste, wir schließen hiermit das Thema Podcast und Audioproduktion ab und gehen zu Filmen. Und da beginnen wir, oder das einzige Unterthema in dieser Kategorie ist Studio Ghibli. Angbor, du hast das Wort.
Ja, Christopher, ich bin sehr, 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 sehr traurig.
Warum bist du denn traurig?
Studio Ghibli, also Hayao Miyazaki, der eine oder andere wird ihn vielleicht kennen, eben als irgendwie Kopf und wirklich richtungsweisende Person bei Studio Ghibli. Für alle, die es noch nicht kennen, Studio Ghibli ist ein Anime-Studio aus Japan, wo ja die meisten Anime-Studios herkommen. Wobei mittlerweile hat sich das auch ein bisschen verändert. Aber vielleicht in Deutschland kennt man Studio Ghibli vielleicht noch so aus den, ich glaube, späten 80er Jahren oder Mitte der 80er Jahre aus einem Comic, der eben Heidi hieß. Also der im Prinzip diese Heidi-Berge, Alpen, Alpöhi und so, die ganze Geschichte da als Serie bebildert hat.
Das ist von Studio Ghibli?
Ja, ist es.
Oh, das wusste ich noch nicht.
Habe ich jetzt schon mit irgendwie Background-Wissen glänzen können? Ist ja geil.
Diese Heidi-Serie ist ein essentieller Bestandteil meiner Kindheit gewesen.
Schau dir einfach den Grafikstil an, vergleich den mit anderen Studio Ghibli-Produktionen.
Also, du hast natürlich recht, aber
Ich meine, da hat ja, also muss man jetzt vielleicht erstmal so dazu sagen, so bei den ganzen Anime-Studios, da hat ja jedes Studio schon so ein bisschen seinen eigenen Stil, wie es halt Figuren zeichnet, wie es zum Beispiel Augen zeichnet, wie es Gesichter zeichnet, so.
Naja, es macht halt, das zeichnet sich dadurch aus, dass Studio Ghibli immer noch sehr viel von Hand zeichnet.
Ist mittlerweile auch nicht mehr ganz so. Also,
aber immer noch, es ist nicht komplett Computerproduktion.
Ja, logisch. Wirklich Concept Arts und solche Sachen. Wobei selbst Concept Arts mittlerweile, wie es halt auch, also das ist mittlerweile, sag ich mal, sehr, sehr, ein Prozess geworden, wenn der Artist halt gerne lieber mit, was weiß ich, Tinte und Papier zeichnet, dann macht er das halt und kann das halt relativ ohne Probleme in irgendwo in den Prozess einfügen, und wenn er halt lieber an mit Photoshop oder Painter oder whatever zeichnen mag, dann macht er halt das und es ist halt direkt im Computer, und das sind
ja mittlerweile... Ja, aber bei Studio Ghibli gerade das Alleinstellungsmerkmal, dass dort immer noch, obwohl schon viel digital geht, mit Hand gemacht wird. Oder weißt du da jetzt ganz genau, dass die jetzt...
Ich weiß relativ genau, dass gerade Studio Ghibli sehr, sehr von dran ist, eben auch neue Techniken und eben Computertechnik in ihre Prozesse und in ihre Art, wie sie Filme machen, einfließen zu lassen. lassen. Das heißt, dass sehr, sehr viele Sachen mittlerweile schon, wo, was ich bei, gerade bei Studio Ghibli geil finde, ich bin selber 3D-Artist, und den Film sieht man es eigentlich nicht an, wenn, außer man weiß wirklich ganz genau, wo man hingucken muss, um zu sehen, okay, das ist 3D und das ist wirklich klassisch 2D. Und Studio Ghibli haben das eben richtig gut drauf, das eben zu verstecken, dass es eben 3D ist. Wo man es relativ gut sieht, ist bei Howl's Moving Castle, in Deutsch das wandelnde Schloss. Wenn ihr die DVD irgendwo an den Start kriegt, da gibt's ein ziemlich geiles Making-of dazu mit eben Kommentaren auch von Miyazaki selber. Und ja, guckt's euch an. Also da wird schon wirklich echt extrem viel mittlerweile in 3D gemacht, wo man es halt aber trotzdem eben nicht sieht.
Mhm. Ja, also ganz kurz, Big Macintosh, welchen Film kennst du denn von Studio Ghibli?
Also von Studio Ghibli, also das mit Heidi hatte ich jetzt noch nicht gewusst. Da habe ich die ganzen Folgen gesehen als Kind. Das kam ja quasi die ganze Zeit in Dauerschleife auf Kika mit ab und zu mal Vicky oder Nils Holgersen dazwischen. Und was ich von denen kenne, ist Chihiros Reise ins Zauberland.
Der ist super. Gab es auch der erste Studio Ghibli-Film, also neben Heidi, den ich gesehen habe.
Ich bin wirklich echt am überlegen, welchen, also ich habe es ja selber bei uns hier in so unser kleines Vorbereitungspad reingeschrieben, was da euer erster Film gewesen ist. Ich bin echt am überlegen, ob es bei mir Chihiros Reise ins Zauberland war. Also Spirited Away im Original oder im englischen Titel. Und oder ob es Howl's Moving Castle, also das wandelnde Schloss gewesen ist.
Was mir aber erst neulich zum aufgefallen ist, bei einer erneuten Sichtung von Spirited Away. Das ist ja eigentlich eine japanische Version von Alice im Wunderland.
Schon, ja.
Da finde ich nämlich zum Beispiel den deutschen Titel besser. Also Chihiros Reise ins Zauberland, Alice im Wunderland passt besser zusammen als
Spirited Away. Ja gut, das ist halt, aber muss man ja dazu sagen, also Spirit, also Chihiros Reise ins Zauberland hat ja auch einen Oscar, was ja jetzt für japanische Filme jetzt auch nicht so häufig ist, hat ja einen Oscar für den besten Animationsfilm. Ich glaube, Chihiros Reise ins Zauberland war mein erster Studio Ghibli-Film, weil ich damals wirklich durch den Oscar-Gewinn auf den Film aufmerksam geworden bin und habe mir dann so gedacht, ja, den guckst du dir jetzt mal an. Und dann habe ich halt wirklich dieses Studio Ghibli-Universum für mich entdeckt und wirklich, also ich habe bis jetzt noch nicht einen Film aus diesem Studio gesehen, wo ich gesagt habe, der ist scheiße, der ist schlecht. Ich habe die echt alle irgendwie verschlungen, weil die Filme irgendwie so ein, ach, die haben einfach so ein Stück weit so einen schönen Charme und
sie sind halt sehr detailverliebt und haben sehr viel Liebe.
Und haben halt irgendwie so knuffige Figuren wie zum Beispiel mein Nachbar Totoro.
Oder die kleinen Puschelwesen bei Spirited Away.
Ja, genau, diese, wie hießen sie denn, die
ja, diese Kohle geschleppt haben.
Ja, Rußmännlein. Nee, Quatsch, Rußmännlein waren ja auch in mein Nachbar Totoro.
Auf jeden Fall, ich habe ja bisher auch nur zwei Filme gesehen, nämlich Spirited Away und jetzt der neueste The Wind Rises, also der letzte Film von Hideo Miyazaki. Wie heißt der?
Hayao Miyazaki.
Hayao Miyazaki.
Genau. Den habe ich noch nicht gesehen. Den will ich mir auf jeden Fall jetzt demnächst noch irgendwie mit reintun. Das sind so halt schon Sachen halt, meine Studio Ghibli-Sammlung und meine Tim Burton-Sammlung, die müssen halt irgendwo vollständig sein.
Ich glaube, der Big Macintosh wollte was sagen.
Ja, und Saki war bei mir auch der Name, wo ich das eher drunter abgespeichert hatte. Also Studio Ghibli hatte mir, bis wo ich dann das fliegende Schloss und alles mögliche in der Filmliste gesehen habe, nicht direkt was gesagt. Ja. Saki hätte mir da über was gesagt.
Aber ich glaube, bei Studio Ghibli ist es ja so wie bei Apple und Steve Jobs.
Studio Ghibli ist eigentlich ursprünglich von zwei Animatoren gegründet worden. Wobei der eine eher dann eben für den, also Miyazaki war eigentlich, so viel ich mitgekriegt habe, eher für die Stories und die Figuren verantwortlich, was er halt wirklich saugut gekonnt hat. Und der andere war halt wirklich für den optischen Stil, also den wirklich zu bereiten. Mir fällt leider gerade der Name nicht ein. Ich sag mal so, japanische Namen merke ich mir jetzt auch nicht ganz so einfach. Wenn ihr da ein bisschen mehr wollt, ich suche da gerne nochmal eine, also es gibt da eine ziemlich gute Doku drüber, wie halt dieses Studio Ghibli wirklich entstanden ist.
Das wird dann in den Shownotes verlinkt.
Und das werde ich dann nochmal in den Shownotes kundtun. Da gibt es, glaube ich, irgendwo auf YouTube ein ziemlich gutes Video dazu. Und da kann man sich das angucken. Es waren halt auf jeden Fall zwei Figuren. Es war eben der Miyazaki und eben noch sein Kollege, der dann eben eher für den grafischen Stil, der sich halt bis heute durchgezogen hat, verantwortlich gewesen ist. Mhm. Ja, ich weiß nicht, ich meine, wir sind ja Kulturpessimisten, das heißt, wir schneiden ja da sämtliche Themen an. Es gibt noch, ich glaube aus dem letzten oder vorletzten Jahr, gab es noch ein ziemlich, ziemlich geiles Computerspiel, was sich Ni no Kuni nennt, und wo eben auch Studio Ghibli wirklich wegweisend oder beziehungsweise ja einfach maßgebend für den grafischen Stil gewesen ist, also die da auch mitgearbeitet haben.
Das ist Wahnsinn bei diesem Spiel.
Es ist so geil. Also
man schaut einen Studio Ghibli-Film und denkt, das kann doch keine Computerspielgrafik sein.
Das hat bis heute eigentlich nur noch ein zweites so quasi Comic-Serien-Animationsfilm Spiel geschafft und das war Stick of Truth für South Park. Ansonsten Ni no Kuni, also könnt ihr euch auch mal angucken.
Das gibt's, glaube ich, nur für die PlayStation, oder wie ist das?
Ich glaube, es gab's da keine eine PC-Version, oder? Also müsste ich noch mal nachgucken.
Das können die Kulturpessimisten jetzt nicht leisten, aber das wird in den Shownotes alles ausführlich erklärt. Doch,
können Sie, weil ich nämlich schlau genug war, mir den Wiki-Link in unser Pad reinzutun. Und sieht so aus, gibt's wohl nur für PlayStation 3.
Mhm. Oder dann respektive auch für PlayStation 4.
Ja, kann man ja. Nee, weiß ich nicht, dass die jetzt abwärts. Nee, egal. Müsst ihr selber schauen.
Ja, aber wer in den glücklichen Fall hat, dass er eine PlayStation 3 besitzt, kann durchaus mal Geld auf dieses Spiel werfen.
Ja.
Was?
Meine Mitpodcaster bewerfen mich gerade mit süßen Bildchen aus Studio Ghibli-Filmen.
Ja, also das Letzte, das sind halt diese Rußmännchen. Verlinken wir jetzt auch noch mal den Schon, die diese Sterne essen. Das ist also ich muss sagen, Essen in Studio Ghibli, das ist schon fast unverschämt lecker.
Mhm. Ja, stimmt. Das ist immer so übermäßig, ja, du willst halt mitessen, gell?
Es gibt eine Szene in Spirited Away, wo sie ein Dumpling isst, also so ein gefüllte Teigkloß. Mhm. Und es sieht aus, als wäre das so irgendwie so ein kopfgroßer Teigbatzen, der mit Nutella gefüllt ist.
Mhm.
Und du willst, das ist einfach.
Und übrigens, ihr könnt es euch selber anschauen, der Catbus ist übrigens ein Männchen.
Wie ein Männchen?
Ja, der Catbus ist ein Kater. Das kann man sich, wenn man sich meinen Nachbar Totoro anguckt, in einer einzigen, so in einem kurzen Zwischenschnitt sieht man das sehr, sehr genau.
Oh, ah, okay.
Es gibt halt Eier.
Ja, gibt's auch in Asterix und Obelix eine Szene, wo führen wir das nicht weiter aus. Hm. Wo ein angeblich beinloser Mann aufsteht und man sieht kurz seinen Unterleib unbekleidet.
Ja, passiert halt, ne? Ich
mein, ja, aber da hat ein Zeichner sich sozusagen verwirklicht.
Oder um es mit Fefe zu sagen, da war mal wieder der Zensor-Pen.
Sag mal, ein Lurch.
Ja, nee, ja. Aber echt, also wie gesagt, ich finde es echt, nochmal um drauf zurückzukommen, jetzt aufs aktuelle Geschehen, sie wollen wohl jetzt keine Filme mehr machen, was ich echt sau schade finde, weil ich liebe die Filme einfach.
Aber Hiro Miyazaki?
Miyazaki?
Miyazaki hat ja schon davor gesagt, dass er sich zurückziehen wird.
Der hat schon echt so oft gesagt, dass er in Rente geht, aber der ist jetzt, glaube ich, mittlerweile gut über 90 und wird halt jetzt wirklich echt Zeit. Es kann natürlich sein, dass der jetzt mittlerweile in dem Studio jetzt nicht mehr so viel macht, gerade für die Storys und so.
Also ich glaube, sein Sohn ist ja auch da irgendwie drin. Der hat die RC-Trilogie gemacht. Kennst du das?
Ja, ich habe den, also es gibt ja da einen Film dazu, ne? Also ich habe zumindest einen davon gesehen.
Hast du auch die Bücher gelesen?
Schande über mein Haupt, nein, ich habe den Film
gesehen. Also meine Tante hat mir den mal geschenkt. Das ist, kann man sich so vorstellen, die wurden geschrieben von Ursula Le Guin, ich kann dieses Französisch nicht aussprechen. Wenn man mal einen weiblichen Tolkien lesen möchte, dann liest man Erdsee.
Ja, Earthsea, ne? Und da gibt's eben von dem Sohnemann vom Hayao Miyazaki, oder von einem von den Sohnemännern da, ich weiß nicht, wie viel es da gibt, gibt's da halt eben auch einen animierten Film, eben auch von Studio Ghibli. Und also was glaube ich, ja, das ist auch unter dem Label Studio Ghibli rausgekommen und geht in die richtige Richtung, ist noch nicht ganz das. Ja gut, wie gesagt, mir fehlen halt einfach diese ganzen knuffigen Figuren von Studio Ghibli, die gehören halt einfach zu den Filmen dazu. Die hast du halt da nicht, weil eben die Story anderweitig eben vorgegeben ist. Aber also, es ist nett, also es ist schön anzuschauen, kann man sich auf jeden Fall auch mitgeben.
Ja. Also ich kann aber noch kurz was zu dem The Wind Rises oder wie in Deutsch heißt, wenn der wieder Wind sich hebt, sagen. Mhm. Da wirst du auch diese knuffigen Figuren vermissen, aber es ist nichtsdestotrotz extrem liebevoll gemacht. Ganz kurze Geschichte. Es spielt Anfang der 40er Jahre in Japan, wo es einen jungen Ingenieur gibt, der halt total fasziniert, also er würde gerne fliegen, ist aber kurzsichtig und kann deshalb nicht Pilot werden und fängt dann halt an, Flugzeuge zu konstruieren oder studiert das dann und arbeitet dann bei irgendeiner japanischen Flugzeugfirma, die jetzt irgendwie nur
Kawasaki, nee. Könnte ich ja noch gerade einspielen oder mal ein bisschen einwerfen.
Nee, lass mich doch ganz kurz die Geschichte.
Ja, okay, dann mache ich das später.
Ja, und er trifft dann halt auf ein Mädchen und ja, das ist halt so eine tragische Liebesgeschichte auch. Und was ganz nett ist, sie reisen dann auch noch mal nach Deutschland, weil irgendwie die Deutschen damals die besten Flugzeugingenieure waren. Das ist ganz lustig, weil dann gehen sie halt in Weimarer Deutschland und wie sich Japaner halt Deutsche vorstellen, das ist extrem lustig gemacht.
Ja.
Und das ist halt, es wird halt so im Schatten des Zweiten Weltkrieges, dass es dann heißt, ja, die deutsche Regierung, die hat sich mit den Franzosen überworfen und dann sagt er so, was, die Regierung von Herrn Hitler? Wo dann noch Hitler als Gentleman betrachtet wurde. Aber das ist nur sehr nebensächlich. Es geht viel um die Faszination von Flugzeugen und halt auch diese tragische Liebesgeschichte. Ist halt ohne knuffige Tierchen, aber es war anscheinend so ein Herzensprojekt von Miyazaki.
Mhm. Wo ich halt jetzt da nochmal dazu, also was mein Einwurf so zu dem Thema wäre, ist, dass eigentlich in vielen der Filme von Studio Ghibli Fliegen schon eine große Rolle spielt. Also wenn man jetzt zum Beispiel Pocoro so nimmt, das wandelnde Schloss, da ist es Fliegen halt immer als Element mit drin. In Laputa, ja, Laputa sowieso, ich meine, der ganze Film funktioniert im Prinzip über die ganze Fliegerei. Und also so Fliegen ist eigentlich immer in den Studio Ghibli-Filmen immer so ein Element drin gewesen, so ein festes Element, so ein, ja, Running Gag eigentlich.
Ja, und bei halt immer Chihiro fliegt ja zum Beispiel die Hexe, ja, die kann sich ja in Vogel verwandeln und der, genau, Drache und der fliegt ja mehr oder weniger auch.
Haku, der fliegt auch rum und also Fliegen ist immer irgendwo als Element in den Filmen drin.
Ja.
Bei ich weiß gar nicht, bei Mononoke, der ja auch von Studio
gibt, das weiß ich nicht.
Ist, glaube ich, auch irgendwie als Element drin.
Und in Osakie im Tal der Winde,
ja, das
auch nach Fliegen.
Laputa ist ja so ähnlich auch.
Ja, ja.
Und Porco Rosso ist ein Schwein, das ein Pilot ist. Also, ne?
Ja. Und dann merkt man schon, dass dann dieser Wind Rises so wahrscheinlich, er hat halt diese Geschichte von, ich glaube, diesen Ingenieur gab es wirklich und wahrscheinlich hat dann dieser Ingenieur die Faszination zu fliegen in Miyazaki geweckt und er hat jetzt quasi noch so eine Hommage an diesen Menschen als seinen letzten Film oder angeblich letzten Film gemacht.
So als Abschluss einfach aus der ganzen Geschichte.
Genau.
Ja, wäre schön, ne? Ja, wäre ein guter Abschluss. Wie gesagt, ich bin extrem traurig, dass da jetzt eventuell keine Filme mehr kommen. Ich hoffe natürlich, dass vielleicht doch noch ein bisschen was kommt. Ja. Kann man sich angucken, also für den geneigten Hörer, der da vielleicht mal nachschauen will, was wir da cool finden. Studio Ghibli.
Gehen wir zum nächsten Thema, da darf der Big Macintosh auch wieder mehr sagen. Aber zuerst darf ich was sagen. ja, wir gehen zum Überthema Apps. Wir wollen auch die iOS-Apps oder wenn es die dann gibt, Android-Apps nicht vernachlässigen in den Kulturpessimisten. Und ich habe eine sehr tolle App entdeckt oder sie hat mich entdeckt. Die nennt sich 80 Days. Und sag mal, wie sehr seid ihr vertraut mit
Apps?
Ja, ich bin wieder da. Wie sehr seid ihr vertraut mit der Geschichte in 80 Tagen um die Welt von Jules Verne?
Ich kenne diverse Animes drüber. Ja, natürlich, also ich sag mal, die Story kennt man natürlich, genau, freilich schon, ne?
Also Mr. Phileas Fogg wettet, dass er es schafft, glaube 1872, da war es ja durchaus noch eine sehr wagemutige These, in 80 Tagen die Welt zu umreisen. Und das Buch kann man ja mehr oder weniger spoilern, oder auch nicht, ich habe das auch nicht gelesen, aber so von der Geschichte, es wird aus der Sicht des Dieners, das Valet, also so ein ja, wie man halt so einen Diener denn in dem 19. Jahrhundert noch hatte, Passepartout geschrieben. Das ist ein Franzose. Und der reist mit Mr. Fogg um die Welt und erlebt halt so ein Abenteuer, also wie sie es schaffen, 80 Tagen um die Welt zu reisen. Und ja, du darfst gleich was sagen, Big Macintosh. Jetzt bin ich raus. Hat uns so der Chat uns wieder betrollt. Ja, und ja, das ist halt die Geschichte. Und jetzt gibt es quasi eine App, die auf dieser Geschichte basiert. Und das kann man sich so vorstellen, es ist mehr so eine Interactive Novel, also wie ein Rollenspiel, aber man spielt das halt alleine. Also man reist und dann muss man immer Dialogoptionen auswählen und dadurch geht halt die Geschichte weiter. Und der andere Teil ist, dass man halt immer auswählt, wie man jetzt am besten wohin reist. Und man kann auch noch Sachen verkaufen, also man muss das halt so ein bisschen schaffen, mit genügend Geld schnell genug um die Welt zu kommen. Und sie haben das Setting etwas angepasst und das macht diese App wirklich interessant. Nämlich, was es wirklich interessant macht, ist, dass es in ein Steampunk-Setting oder in ein viktorianisch-futuristisches Setting gesetzt wurde.
Darf ich da mal kurz einhaken?
Ja.
Ich habe mir, also wir haben ja heute irgendwie zwei Apps, die wir vorstellen. Das eine habe ich mir gekauft, das andere nicht. Hättest du mir nicht sagen können, dass es genau das ist, dann hätte ich mir nämlich das gekauft und nicht das andere, weil mit dem anderen kann ich überhaupt nichts anfangen.
Da darf der Big Macintosh was zu sagen gleich. das ist halt so toll, weil dann gibt es zum Beispiel Luftschiffe und laufende mechanische Elefanten. Und es wird auch ganz viel mit diesem Setting gemacht. Also dann gibt es zum Beispiel in Italien die sogenannte Scola, also auf Deutsch Schule, die dann anfängt, Soldaten mit Maschinengewehren statt Armen auszustatten. Also alles, was man eigentlich heute aus dieser Geschichte kennt, wird in quasi ein viktorianisches Setting gepackt.
Und halt noch überzeichnet. Und
genau, genau. Also wer zum Beispiel das Spiel Bioshock Infinite gespielt hat, von dem ich auch ein großer Fan bin, der kann sich das so vorstellen, also dass dann viel mit Automaten gemacht wird und ja, so Dampf es ist halt immer noch so mit Zügen, aber diese Züge können jetzt zum Beispiel auf Magnetbahnen schweben und das macht es halt sehr interessant und auch die Geschichten sind total interessant erzählt, also man kann irgendwie von Yokohama nach San Francisco reisen und muss dann eine Meuterei auf dem Schiff anzetteln oder man kann mit einem neuartigen Luftkissenboot nach Honolulu reisen und dann wird der Maschinenmeister ermordet und dann hat man so eine Crime Mystery wie Mord im Orient Express und man muss das auch gar nicht alles erleben, also man kann auch komplett diese 80 Tage umreisen, ohne eine dieser Geschichten erlebt zu haben und man kann auch irgendwie erst nach Afrika reisen und dann nach Indien, also das ist halt, es gibt halt 1000 Geschichten und jede Umsegelung ist halt anders. Und das macht halt dieses Spiel so faszinierend. Also wer auf tolle Geschichten steht und auf auch was für innovatives Storytelling, was ich ja großer Fan bin, übrig hat, der soll sich auf jeden Fall dieses Spiel mal anschauen.
Entschuldigung, ich bin gerade abgelenkt. Ich bin gerade im App Store und
kaufst du diese App?
Ich installiere es gerade.
Ja, also wer zum Beispiel mir auf Twitter folgt, der weiß ja, dass ich großer Fan von Geschichten bin. Also ich spiele hauptsächlich dann, wenn mir die Geschichte zusagt, was mir zum Beispiel bei Bioshock Infinite sehr gefallen hat, ohne da jetzt was Spoilerndes zu sagen. Aber ja, kann man ja, drauf stehen. Und die 80 Days macht halt alles richtig, was Storytelling angeht. Und sie haben auch so ein tolles Feature, wo man andere Leute beobachten kann, was die gerade erleben. Also man sieht immer so kurze Blasen aufpoppen, wo dann irgendwie ein kurzer Hinweis zu der Geschichte steht, die gerade erleben. Und was das Tolle ist, die Entwickler können quasi alle Geschichten, die je gespielt wurden, sehen und haben dann zum Beispiel, glaub, 2 Tage später einen Blogpost gemacht und hab gesagt, also zum Beispiel diese Murder Mystery auf diesem Luftkissenboot hat noch niemand geschafft aufzulösen. Das hat so ein Ansporn, so von wegen, ah, das hat noch niemand geschafft, jetzt muss ich das halt schaffen. Mhm. Und man kann dann auch in 83 Tagen um die Welt reisen, schafft es dann halt nicht, aber dann geht das Spiel halt wieder von vorne los und auf einmal erlebt man dann auf der gleichen Strecke eine komplett andere Geschichte. Oder es ist halt, ist egal, wie oft man es durchspielt, es öffnen sich immer neue Dinge und es wird auch ständig mit neuen Geschichten geupdatet. Mhm. Dieses Inkle Studio, was dieses Spiel gemacht hat, noch ganz kurz, das ist auch irgendwie berühmt für Geschichtenerzählung. Also wenn man sich mal durch die anderen Produktionen klickt, dann sieht man schon, dass sie das so schon öfters gemacht haben. Aber das ist jetzt gerade ihr Meisterwerk.
Ich meine, gut. Ich bin ein riesengroßer Fan von Steampunk. Muss ich echt sagen, oder muss ich gestehen, gib mir irgendein Steampunk-Setting und
gefällt mir halt. Also ich würde sagen, die Puristen würden sagen, das ist kein richtiger Steampunk.
Ja,
das ist mehr so viktorianischer Retrofuturismus.
Ja, aber das ist doch eigentlich Steampunk, oder? Viktorianischer Retrofuturismus.
Es hat nicht so viel mit Dampfmaschinen zu tun, als mehr mit so Automaten.
Ja, aber ja, gut, will ich mich jetzt an der Stelle vielleicht nicht unbedingt auch drüber streiten. Wie gesagt, ein bisschen steampunkig bin ich dabei.
Also es gibt auch Teleportation, habe ich gehört, habe ich noch nicht entdeckt. Oder du wirst mit einer Rakete geschossen.
Dann macht aber das doch mit den 80 Tagen um die Welt nicht mehr so viel. Egal. Wie gesagt,
das ist halt nicht so, dass du. Es ist halt so, du kannst Pech haben, es funktioniert nicht und du landest irgendwo ganz anders.
Der Big Macintosh will was erklärt haben.
Soll er das bitte im Podcast sagen. Big Macintosh.
Ja. Also mir ist einiges am Setting nicht ganz klar geworden.
Okay.
Also, weil ich guck das. Ich habe das immer durch die Technologie manchmal mit dieser Jetzt-Zeitbrille geguckt und
du spielst das ja auch.
Ja, habe mich dann immer wieder erschrocken, dass es ja doch quasi noch vor Erster Weltkriegszeit ist, weil das ist ja eigentlich in Jules Vernes Geschichten alles noch nicht passiert und
ja, spielt 1872.
1872.
Das wird am Anfang gesagt. Oder wird der Startscreen sagt halt irgendwie so und so viel Tag 1872, Mr. Phileas Fogg kehrte aufgeregt vom Reformclub zurück.
Ja, auf alle Fälle hat es bei mir zu einigen Verwirrungen geführt, zum Beispiel in Russland, wo es da einen Zar gibt und ich frage, was Zar? Aber es ist doch schon lange vorbei, aber in der Geschichte halt noch nicht.
Ja.
Und dann ist da irgendwas von dem Krieg, was ich nicht ganz so durchdrungen habe bisher.
Es gab auch durchaus andere Kriege. Also gerade in Afghanistan waren ja gerade die Briten irgendwie am Krieg machen. Das war ja noch mitten in der Kolonialzeit.
Irgendwas mit diesen.
Es gab noch den österreichisch-ungarischen Krieg. Meinst du den?
Ja, wahrscheinlich. Also der taucht mal quasi schon das erste Mal so ein bisschen ein, wenn man in Paris anfängt. Dass da irgendwie so eine Frontlinie zwischen zwei verfeindeten Lagern gibt.
Ja, Beispiel, dass die Franzosen nicht so beliebt sind in Berlin.
Ja.
Ja, das ist halt, muss auch überlegen, der Erste Weltkrieg ist ja nicht aus einer Friedenszeit entstanden. Es war nicht so, es war ganz lange Frieden und dann auf einmal haben sie sich alle angefangen zu bekriegen. Das ging ja schon aus einer Tradition der Kriege heraus, die halt nur nicht weltumgreifend waren. Aber die einzelnen Staaten haben sich davor gerne immer wieder bekriegt.
Warst du irgendwann mal in Skandinavien oben?
Ich bin mit einem Helikopter von Cambridge nach Christiana geflogen. Wieso?
Weil da ist mir so eine Stadt aufgefallen, dass gar niemand da ist.
Die verstecken sich nur. Die haben sie nämlich ganz klug gemacht. Das kann man spoilern, weil es so viele tausend Geschichten in diesem Spiel gibt. Die haben gesagt, okay, wir wissen, dass es Krieg gibt und dass wir nicht immer wegrennen müssen, wenn die Bomben angreifen, verlegen wir jetzt diese komplette Stadt vorsorglich unter die Erde und richten uns auf ein Leben unter der Erde ein, sodass uns der Krieg gar nicht stört.
Ah.
Du kannst die Stadt erkunden und dann triffst du die Leute auch.
Okay.
Ja, aber das ist dieses Coole am Spiel. Du hast die Leute dann zum Beispiel nicht getroffen und du konntest trotzdem weiterspielen. Hat dich ja der Spielfluss nicht gehindert.
Ja. Ich steck gerade an der Ozeanüberquerung.
Das ist tricky, weil zum Beispiel die Direktüberfahrt von Yokohama nach San Francisco, die am verlockendsten ist, kostet $6,000. Und das ist schon ein Happen Geld in diesem Spiel.
Ja, da stecke ich gerade fest.
Zum Beispiel bei einer ersten Weltumrundung, die ich dann abgebrochen habe, bin ich in Hongkong gelandet und habe dann die Dialoge nicht so aufmerksam gelesen und bin dann in einer Opiumhöhle geendet und bin aufgewacht und mein komplettes Geld war weg.
Ich meine, gibt für so eine Story auch schlimmere Enden, ne?
Ja, und dann war ich einmal in Manila und dann hat dieser dumme Phileas Fogg Malaria bekommen. Nee, Cholera. Dann musste ich mindestens eine Woche warten, bis er wieder gesund genug war, um weiterzureisen.
Also bei mir war es so, in Hongkong war ich auch in der Opiumhöhle, und aber irgendwie kam dann der Polizist, und hat hier den Phileas Fogg beschuldigt, dass er irgendwie ein Betrüger wäre, und ich weiß nicht mehr ganz genau die Story. Ich glaube, irgendwie was mit Geldverschiebungen war oder Schwarzgeld oder sowas.
Und dann?
Und da musste ich ewig lange versuchen, ihm das auszureden, und hab's dann zum Glück auch geschafft. Also quasi mit so Dialogen. Was? Nein, Herr Fogg ist ein ganz ehrenhafter Mann.
Das war irgendwie auf dem Schiff. Irgendwie sowas. Ja, ja. Also man sieht schon, man kann sich stundenlang Geschichten erzählen, und man könnte nicht glauben, dass wir das gleiche Spiel gespielt haben. Mhm. Ich habe gehört, dass die afrikanischen Geschichten die besten sein sollen, weil die halt am wenigsten verlockend sind, dorthin zu fahren, weil Afrika halt nicht auf der Route liegt.
Also die Route, die ich mir ausgedacht habe, gibt's ja gar nicht so wirklich. Ich habe versucht, über dann Nordafrika, dann über diese quasi Landbrücke nach Alaska rüberzukommen, aber das gibt's nicht.
Von Nordafrika nach Alaska, da bist du aber schon ein Stückchen unterwegs. Ja, nee, du meinst von die Beringstraße von Russland nach Alaska zu überqueren.
Ja, genau, von Nordasien.
Ja, das ist halt das Problem, dass zu dem Zeitpunkt noch niemand da war.
Verdammt.
Ja.
Wie gesagt, ich werde es jetzt die nächsten Tage dann wahrscheinlich auch spielen. Ich habe mir die eben andere App, die schon erwähnte, da mal angeguckt, nachdem ich es eben...
Das ist anscheinend, wenn man dafür zu alt ist, dann kann man dieses Spiel nicht mehr spielen. Der Stockmann verzweifelt auch an dem Spiel.
Also ganz ehrlich, mir ist es echt einfach zu hektisch. Und ich bin, glaube ich, über Level 5 oder 6 noch nicht rausgekommen. Und es macht mir halt irgendwie überhaupt keinen Spaß.
Ja, aber halt mal, worüber reden wir eigentlich? Big Macintosh, erzähl uns doch mehr von diesem wundersamen Spiel.
Von Rules.
Rules.
Ja, Rules, also.
Das ist ein Projekt von einem Mitglied der Coding Monkeys.
Ein deutscher Entwickler.
Also Coding Monkeys, ich glaube, das ist sogar offiziell ein Projekt von Coding Monkeys, so wie ich gelesen habe. Was nämlich eigentlich der Punkt gewesen ist, warum ich so geguckt habe, hast du noch nicht gesehen, habe dann im App Store eben geguckt, habe es gesehen und habe gesehen, okay, Coding Monkeys, nimmst mal mit.
Ja, aber eigentlich war das ja, der Big Macintosh soll mal erklären, worum es in diesem Spiel geht. Okay.
Also, ich erkläre nur mal kurz, wer die Coding Monkeys sind, für Leute, die das vielleicht...
Nee, erklär mal erst, worum es in dem Spiel geht. Dann können wir auf die Hintergründe eingehen.
Also das Spiel, da hast du eine Matrix 4x4 an Karten, wo gewisse Tiere oder Roboter oder sowas drauf sind und Zahlen von 1 bis 10. Und dann bekommst du Regeln vorgesetzt, in welcher Reihenfolge du die Karten antippen musst. Und in der ersten Regel ist es noch relativ einfach. Da heißt's, tippe absteigend von 10 nach 1 halt. Und dann, wenn du das geschafft hast in der Zeit, kommt dann halt die zweite Regel dazu. Und das baut sich dann hierarchisch auf. Also du hast am Ende 10 Regeln, sag ich mal. Und dann musst du das so machen. Erst Regel 10, dann Regel 9, dann Regel 8, dann Regel 7 und so weiter. Alles abarbeiten.
Ja, und das Fiese ist halt, dass immer einmal die Regel genannt wird und dann heißt es immer noch, befolge jetzt Regel 2. Man steht nicht mal dabei, was Regel 2 ist, und dann muss man erst 2 Sekunden überlegen, und es gibt ein ziemlich straffes Zeitlimit und
genau, ja. Und das Lustige ist dann, dass sie dir dann hinterher, wenn du es dann nicht geschafft hast, was bei mir eben, wie gesagt, ziemlich häufig passiert ist.
Dann sagen sie, was die Regel war.
Dann sagen sie, an welche Regel du gerade gescheitert bist.
Genau. Ja. Also es funktioniert dann so, dass du dann beim Level 2 zum Beispiel gesagt wirst, tippe alle grünen Karten. Und wenn du alle grünen Karten weggetippt hast, dann heißt es dann, befolge jetzt Regel 1. Und das bedeutet, dass du jetzt noch absteigend tippen musst. Und das wird dann halt immer komischer, dass dann in Level 16 tippe die Monster, nur wenn sie an ein anderes Monster angrenzen.
Und tippe Tiere oder was gibt's noch?
Ja, tippe erst die Wale und dann die restlichen Tiere.
Ja. Oder tippe erst die neuen und dann die anderen ungeraden.
Ja, und dann geht's halt ab bei Level 20 wird dann quasi ein neues Set an Regeln erstellt. Und dann fängt es wieder mit einer Regel an. Aber das ist dann schon komplizierter, weil es dann zum Beispiel 2 Karten gibt mit 2 unterschiedlichen Tieren, aber die beide den Wert 1 haben. Mhm. Was das Ganze nochmal komplizierter macht.
Ich glaube, ich werde bei dem Spiel nie so weit kommen.
Es gibt dann zum Beispiel die Kramsky, die dann schon bei Level C, bei 100 war, aber das ist noch nicht fertig. Also es gibt 100 Level. Und es gibt manche Leute, so wie den Angbor, der nicht über Level 3 hinauskommt.
Und 4 bitte.
Und es gibt dann so Leute wie die Kramski, die in der Beta-Phase schon an Level 87 rangestoßen ist und es gab einfach nicht mehr Level. Und deswegen ist sie nicht weitergekommen.
Und in der Punktezahl hat jemand schon den Entwickler den zeitweise überholt.
Ja, das ist die Kramski. Die spielt auf dem Account von Alex Bronski.
Achso, die spielt nur auf dem Account.
Ja, ja. Das Lustige war, ich hatte ja kurz einen Highscore von über 4 Milliarden. Durch einen Bug, der mir über 9000 Zeiteinheiten gegeben hat. Das war ganz lustig. Dann habe ich wirklich die Highscore-Liste angeführt, aber irgendwie hat man das nicht gesehen, weil der Game Center dann merkt, wenn das dann irgendwie so komische Zahlen sind und das dann gar nicht veröffentlicht.
Mhm. Ja, in der letzten Fanboys-Folge haben sie auch mal davor in der Pre-Show ausgerechnet, wie viele Punkte man maximal denn ungefähr kriegen kann.
Wie viel waren es?
Über 800.000 geht das nicht großartig raus.
Mhm. Mhm. Ja, ich meine, gut, dazu muss man jetzt noch sagen, es ist halt wieder wirklich, weswegen ich ja davon ausgegangen bin, dass es halt von Coding Monkeys selber gemacht ist, halt optisch wieder ja eben einfach schick und schön, weil das haben die Leute eben bei Coding Monkeys, die glaube ich aus München kommen, also quasi hier auch fast schon aus der Nachbarschaft, das haben die halt einfach drauf. Die können halt wirklich echt schickes Zeug machen. Das haben sie mit Carcassonne schon gezeigt.
Carcassonne.
Was die quasi als Adaption von einem Brettspiel.
Carcassonne ist mein Hassspiel.
Echt? Ich mag das. Ich
finde das auch so gut, aber meine Mutter ist totaler Fan von diesem Spiel. Und ich habe das bis zum Erbrechen spielen müssen.
Ah, okay.
Und als meine Mutter dann ein iPad bekommen hat, ich bin da dann von zu Hause ausgezogen und hat gesagt, dann können wir jetzt auf dem iPad Carcassonne spielen gegeneinander.
Dann können wir jetzt im Netzwerk spielen.
Ja, und fuck. Jetzt verbringe ich manche Abende in Tübingen zu Hause, dass ich mit meiner Mutter Carcassonne spielen muss.
Auf dem iPad.
Ja, cool. Und es ist immer so, wenn sie sagt, komm, wir spielen was, und wir fragen, was willst du denn spielen? Sie sagt, Carcassonne. Ich so,
Kennt deine Mutter eigentlich schon die Siedler von Catan?
Meine Mutter hat Siedler von Catan, also das ist quasi das erste Spiel, das ich kennengelernt hat. Meine Mutter hat mit ihrer Schwester und ihr Mann, wenn die aus Amerika zu Besuch gekommen sind, ich habe eine Tante in Amerika, total klischeehaft, haben die Carcassonne gespielt. Und mein Onkel ist Mathematiker und der hat immer 30 Züge im Voraus berechnet. Bei Siedler von Catan, meine ich.
Wie fies ist das denn?
Und der war natürlich auch immer die Bank bei Siedler von Catan. Und ich sag mal so, ich bin mit diesem Spiel aufgewachsen, konnte richtig von, oh Gott, dieses Spiel werde ich nie verstehen, bis, oh, ich mache jetzt mal die Bank, bis hin zu, ich habe Carcassonne gewonnen. Mhm. Ich spiele am liebsten mit der Ritter- und Städte-Erweiterung, weil man dann immer so lustige Karten umdrehen kann. Das finde ich am coolsten.
Wobei ich da ja noch sagen muss, prinzipiell solche, also zumindest so aus meinem Erfahrungsschatz, ist es dann lustig, wenn halt, ich sag mal, man fängt halt im Laufe des Spieles Siedler von Catan einfach an, mit irgendwelchen Rohstoffen zu handeln.
Ja.
Irgendwann kommst du natürlich an den Punkt, dass deine Partie schon irgendwie gute 2, 3, 4, 5 Stunden geht, was ja da
Tage,
also es kann echt passieren, dass die Sachen halt echt lang gehen, vor allem wenn man dann halt die Ziele vielleicht noch ein bisschen streckt. Und jedenfalls, wenn dann so beim Essen dann so quasi das Getrennte und das Gehandel dann weitergeht, so von wegen, ja, kannst du mir kurz eine Butter rübergeben? Ja, das kostet dich aber jetzt 2 Holz. Und das dann aber wirklich auch beim Essen durchgezogen wird, dass du praktisch mit deinen Spielressourcen dann so quasi Essen dir ranholst.
Ja, das ist halt Commitment.
Ja, aber das ist halt so richtig, also das hat halt bei uns auch relativ schnell Einzug gehalten und das hat halt einfach mal sau Spaß gemacht.
Also ich sag mal, die Grundversion von Siedler von Catan ist noch sehr einsteigerfreundlich. Mhm. Meine Lieblingsversion ist die mit Städte und Ritter und Seefahrererweiterung ist Overkill. Die geht wirklich zu lange. Da kann man nämlich noch ein Meer dran bauen an dieses Spielfeld und mit einzelnen Inseln.
Also ich kenne
Wahnsinn.
Ich kenne wirklich alle kompletten Ausbaustufen und wir haben echt teilweise, weiß ich nicht, 8, 9 Stunden Partien gespielt und waren dann halt nicht fertig und haben dann irgendwo dann einen Sieger dann erklärt.
Mhm. Wechselt ihr eigentlich die Zahlen, wenn die 7 gewürfelt wird?
Für den Räuber? Oder
also der Räuber wird versetzt und bei uns war noch so die Regel, dass man 2 Zahlenchips vertauschen darf. Ich mach das nicht.
Das ist bei mir jetzt schon ein Stück her. Es ist bei mir jetzt mittlerweile leider schon wieder viel zu lange her, dass ich.
Weil ich habe die ganze Zeit gedacht, das wäre eine Regel in diesem Spiel, bis ich dann mit anderen Leuten das gespielt habe, festgestellt habe, das ist gar keine Regel in diesem Spiel.
Das war eine Hausregel.
Genau, es war eine Hausregel. Und ich finde das echt total geil. Dann kann man nämlich, wenn man irgendwie eine 2 auf seinem Feld hat, was eigentlich total seltene Zahl ist, die gewürfelt wird, dann zu einer 6 umwandeln. Und ich finde das echt total geil, aber die wollten das irgendwie nicht. Also ich habe einen Kumpel, der spielt Siedler von Catan auf Leben und Tod. Der kennt da keinen Spaß mehr bei diesem Spiel. Und er hat gesagt, nein, das steht nicht in den Regeln. Wir spielen das nicht so. Das ist ja, er hasst es halt, wenn so Spiele nicht genügend Strategie haben und mehr auf Glück aus sind. Was er ist, wenn man Glück hat und mehrmals die 7 würfelt und dann seine Chips hinlegen darf, wie man will. Natürlich unfairer ist, als wenn man da nur auf Strategie spielt.
Wobei ich sagen muss, also das Siedler von Catan schon eigentlich relativ gut balanced ist. Also,
ja.
Ja, gut, wir machen schon wieder neues Fass auf. Ich habe das schon mal als, um noch ein bisschen mehr zu teasern, das Ganze schon mal bei uns im Pad angelegt. Da werden wir uns, glaube ich, demnächst nochmal drüber unterhalten.
So, jetzt noch 8 Minuten für Rosetta.
8 Minuten für Rosetta. Also, was ist Rosetta? Rosetta ist erstmal prinzipiell eine Weltraumsonde, also eine Mission von der ESA, von der Europäischen Space Administration, die drauf hinzielt und was ich eigentlich so an diesem ganzen Projekt so eigentlich am verdammt coolsten finde, wir fangen einen verdammten Asteroiden mit einer Harpune ein.
Ahab und sein Wal.
Genau. Und ich meine, wenn das nicht cool ist, dann weiß ich nicht. Nee, aber ja, ist einfach mal eine ziemlich geile Mission, weil das einfach mal Grundlagenforschung für zum Beispiel, wir machen irgendwie Raumfahrt und kriegen da jetzt endlich mal außer Wissenschaft noch ein bisschen mehr raus. Eben, wir machen zum Beispiel Bergbau auf irgendwelchen Asteroiden.
War das ein Komet?
Und ein Komet?
Rosetta hat einen Kometen.
Entschuldigung, ja, es ist ein Komet, es ist kein Asteroid.
Wo
ist
Kannst du den Unterschied erklären?
Nein.
Ich habe nämlich gestern nachgeschlagen. Ein Asteroid ist ein Felsbrocken und ein Komet ist ist sozusagen ein dreckiger Schneeball.
Stimmt, genau. Das eine ist Eis, das andere nicht. Es ist übrigens Churyumov Gerasimenkov.
Der Komet.
Der Komet, genau. Und ja, das Ding ist mit einer Ariane 5-Rakete dahin geschossen worden und
was ist denn jetzt gerade der aktuelle Bezug?
Der aktuelle Bezug ist, dass die eben jetzt genau das machen und eben jetzt gerade um diesen Kometen schon mit der Sonde herumkreisen.
Also ich glaube, am Freitag haben sie es geschafft, Rosetta in den Orbit zu bringen.
Genau, die sind jetzt im Orbit drin und im November wollen sie dann auf dem Ding landen. Was auch nochmal sau spannend wird, soll am 11. November, sehe ich jetzt gerade so.
Ja, weißt du, ob das ein Hard Impact ist oder ein Soft Impact?
Nee, das Lustige ist ja eben, dass das mit der Harpune, dass die sich so quasi langsam um das Ding da so einkreiseln, um diesen Kometen, dann irgendwann da halt in einer stabilen Umlaufbahn sind.
Also sie haben jetzt wirklich mit der Harpune sich einen Kometen geheftet.
Noch nicht, aber das wollen sie machen. Also die wollen dann quasi die Harpune dahin schießen und wollen sich dann, so wie ich das verstanden habe, dann so mit dem Ding ranziehen und dann eben kein Hard Impact, sondern halt ein Soft Impact, also sprich, die landen relativ weich auf dem Ding, weil die lassen sich dann mit ihrer Sonde da quasi hinterherziehen. So habe ich das verstanden.
Und fahren dann quasi die Angelschnur ein.
Genau, und ziehen sich dann so quasi langsam an den Kometen ran und landen dann irgendwann. Im Dezember soll dann die ganze Mission zu Ende sein. Die läuft auch schon ein Stücke seit
10 Jahren. 12 Jahren.
Ja, nee, schon 10 Jahren, also seit 2004 läuft das ganze Ding. Und wer da mehr dazu wissen will, der kann sich natürlich einen Podcast anhören. Nämlich? So ist das mit dem Podcast. Natürlich die Raumzeit von Tim Britloff und der ESA und dem DLR, ne? Deutsche Luft- und Raumfahrtzeug da.
Genau, DLR, genau.
Ja. Cast-Empfehlung dazu. Und zwar zu diesen Metathemen, zum Beispiel, was ist der Unterschied zwischen einem Kometen und einem Asteroiden, und das ist halt die Sterngeschichten vom Florian Freistetter.
Ja, auch ganz großer Podcaster, bin ich jetzt auch gerade am Nachhören.
Und, also wer tiefer in das Themengebiet Astronomie einsteigen will, der darf gerne bei Sterngeschichten Folge 1 anfangen.
Genau, und wer tiefer in das Thema Raumfahrt als jetzt spezielles oder noch spezielleres Thema reinsteigen will, der hört sich dann eben die Raumzeit von Tim an.
Die ist ja auch gerade in einem Rosetta-Winterschlaf. Aber die ist ja noch nicht gestorben, sondern suspended animation sozusagen.
Ja, ich hoffe mal, dass es weitergeht, weil das ist echt auch so ein Podcast, ja, den ich
das
echt
ist irgendwie, irgendwie gerade, das trendet, dass es mehr Podcasts, Wissenschaftspodcasts von Instituten gesponsert gibt. Also Raumzeit, ja, es gibt den Resonator von Holgi, von den Helmholtz-Forschungsgemeinschaften. Und es gibt es noch den Predogast-Cast vom Hans-Predo-Institut über Medienforschung.
Und dann gibt's noch den Butler, den man vielleicht auch noch erwähnen sollte, weil der macht ja so.
Aber der ist ja nicht von dem Institut gesponsert.
Ja, schon, aber der macht ja quasi. Ich finde, also prinzipiell vielleicht sogar als Trend eher so, dass Wissenschaftspodcasts vielleicht sogar mehr werden.
Also die sind ganz hart am Trenden und gesponserte Wissenschaftspodcasts, weil ich ja auch gut finde, die trenden auch so ein bisschen hinterher.
Ja, nee, finde ich gut. Also
zum Thema Wissenschaft gibt's halt dann auch noch den.
Die Wissenschaft.
Den Wannhoffs wunderbare Welt der Wissenschaften.
Ja. Wobei man ja sagen muss, der Freistetter macht, glaube ich, die Sternengeschichten ja auch so prinzipiell als eins seiner vielen Nebenherprojekte.
Der hat ja sein Astrodiktikum Simplex-Blog. Und der macht jetzt noch mit Holgi die Wissenschaft, wo sie generell über aktuelle Wissenschaftsentwicklungen reden.
Genau.
Also Holgi assimiliert ja gerade alle großen Podcaster.
Ja, ja, genau, so viel zu Rosetta, also wie gesagt, es gibt da noch haufenweise anderes Material, was man sich, also es gibt da echt eine ewig lange Raumzeit dazu, was halt wirklich die Mission wirklich sehr, sehr, sehr gut auseinandernimmt und was da eigentlich alles passiert, hört euch das einfach an. Ich glaube, das können wir jetzt auch so im großen Ganzen, den Zeitumfang, den wir uns vorgenommen haben, nicht mehr leisten.
Was?
Ja, wir sind vielleicht so ein bisschen schon über unsere gesetzte Zeit.
2 Minuten hat's noch.
Ich?
Da möchte ich jetzt noch ganz kurz die Hausmeistereien reinschieben.
Dann schieb mal.
Also, Kapitelmarke. Gut, Hausmeistereien. Flattert uns, wir wurden geflattert von einem Hörer, den ich jetzt, weil er der Einzige ist, herausheben möchte, nämlich den Leuchti. Der hat unsere Nullnummer geflattert. Dankeschön dafür. Und ja, flattert uns, damit wir uns mehr Auphonic Credits leisten können. Ihr könnt uns auch direkt Auphonic Credits schenken. Für mehr Swag im Podcast. Geht auf die-kulturpessimisten.de. Könnt dort Kommentare hinterlassen. Und was uns noch fast lieber wäre als Geld, wenn ihr uns Feedback gebt. Also wie fandet ihr diese Folge? Wie fandet ihr die letzte Folge? Was würdet ihr euch als zukünftige Themen wünschen? Soll der Angbauer oder ich mehr die Fresse halten? Soll der Big Macintosh mehr sagen? Ja, so alles, was euch auf den Seelen brennt, auch wenn es vielleicht nicht mit dem Podcast zu tun hat, einfach mal so eure Lebensprobleme könnt ihr auch in den Blog, in die Kommentare schreiben. Vielleicht können wir auch helfen. Ja, also gebt uns einfach Feedback. Wir sind auch auf Twitter unter @kultpes unterwegs. Ja, jetzt habt ihr noch 40 Sekunden.
Darf ich noch jemand grüßen?
Ja, nein, der Grüßer ist das Feind des Hörers.
Eben.
Du darfst den Holgi grüßen.
Nee.
Wir grüßen jetzt den Holgi aus Protest.
Okay, genau.
So, Big Macintosh?
Ich grüße die F1 Alex.
Oh ja, die F1 Alex ist unser Holgi. Das wird der Folgentitel.
Genau, F1 Alex ist unser Holgi.
Dafür. Okay, dann werden wir vielleicht auch im nächsten Spielecast, vielleicht haben die dann das mal gehört.
So, und nächstes Mal moderiert der Angebot, das haben wir jetzt auch schon festgestellt.
Ja, ach so. Gut, danke.
Und wir sind off. Ihr habt noch, also, dann tschüss.
Tschüss.
Tschüss.